Podcast-Episode wird dir präsentiert von unserem Partner Feels Like. Und Feels Like passt jetzt gerade in die Saisonphase so unglaublich gut, weil es rund um den Wettkampf natürlich auch sehr, sehr oft darum gehen darf, ordentlich und schnell zu regenerieren. Und dafür hat Feels Like beispielsweise den Muscle Complex, ein Produkt, was du anwenden kannst nach dem Training, natürlich auch nach dem Wettkampf, um deinen Körper dabei zu unterstützen, besser und schneller zu regenerieren. Es gibt auch noch Activation Complex, kann ich persönlich empfehlen, nutze ich seit einigen Monaten immer vor der Trainingseinheit, um einfach smoother und schneller in Tritt zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was Feels Like ganz besonders macht, ist, dass in jedem Produkt über 30 Wirkstoffe vorhanden sind. 30 Wirkstoffe bedeutet allerdings bei Feels Like auch gleichzeitig 100% Wirkstoffe, 0% Streckmittel. Das heißt, dort ist genau das und nur das drin, was du für deinen Körper brauchst, um die Regeneration zu unterstützen. Ziemlich großartig, ziemlich selten sowas. Und von daher absolute gute Sache, da einfach das auszuprobieren. Und wenn du sagst, ja, würde ich machen, dann bitte tu das und sichere dir das Starter-Set von Feels Like. Denn du hast jetzt damit die Möglichkeit, sowohl Activation als auch Muscle Complex auszuprobieren. Und es gibt den Night Complex zur Unterstützung der Erholung im Schlaf im Wert von 19,90 € noch on top. Also mit dem Code CL10 bekommst du über www.feelslike.sport 10% auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer, genauso wie die Schreibweise des Codes, hier in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit diesem schönen Gespräch, mit dem Community-Chat unseres Mitglieds Dennis Thelen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin unseres Online-Trainingsprogramms Power & Pace und freue mich ganz besonders, heute ein Mitglied, was ich bisher leider noch nicht persönlich kennenlernen durfte, hier bei mir im Community-Chat begrüßen zu dürfen. Und sage erstmal Moin, Dennis Thelen. Schön, dass du da bist.
Hallo und Moin, Jule. Freut mich, da sein zu dürfen.
Absolut. Ich meine, wir sind auch ziemlich zügig ins Gespräch gekommen nach Rückkehr aus meiner Elternzeit, dass wir doch zusammen eine Folge Community Chat aufnehmen. Deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt soweit ist. Ich bin unglaublich gespannt darauf, was du alles so erzählst. Du hast schon gespoilert, es gab Höhen und Tiefen, darauf werden wir zu sprechen kommen. Bevor es so Richtung Triathlon geht, würde es mich und vor allen Dingen, glaube ich, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen total freuen, wenn du einmal so einen Abriss darüber gibst, wer du so bist, vielleicht woher du kommst und was du glaubst, was dich so als Person ausmacht.
Ja, super gerne. Genau, Namen hast du schon genannt, Dennis Thelen. Ich bin 43 Jahre alt, lebe seit mittlerweile 12 Jahren mit meiner Familie im schönen Münsterland. Also mit meiner Frau, mit meinen 2 Kindern. Ich habe 2 Kids, die sind jetzt mittlerweile 11 und 9, also ein bisschen älter als deine Tochter. Und wir haben eben schon festgestellt, dass so die Zeit echt wie mit so einem Fingerschnipsen vorbeigeht. Lebe mit meiner Familie in Münsterland, habe ich schon gesagt, bin eigentlich gebürtiger Rheinländer, bin da aber schon ganz lange weg und beruflich bin ich selbstständig als Organisations- und Teamentwickler. Das heißt, arbeite mit Organisationen und Teams überall da, wo Entwicklung und Veränderung ist, darf die da begleiten und mit denen zusammenarbeiten. Und ja, genau, was bin ich für eine Person? Das ist immer eine ganz große Frage. Ich glaube, das, was mich vielleicht am allermeisten ausmacht, ist meine Leidenschaft. Also so die Tendenz bei ganz vielen Themen, mit denen ich mich beschäftige, all in zu gehen. Also ich bin kein Mensch für halbe Sachen, sondern wenn ich mich mit irgendetwas beschäftige, dann voll und ganz. Und da ist Triathlon ja irgendwie auch so ein dankbares Thema, was so viel Raum und Platz gibt, sich mit so vielem zu beschäftigen, weil es so viele unterschiedliche Facetten hat. Und das ist das, was mich auch nach wie vor so an dem Sport begeistert, weil man sich da so richtig schön ausleben kann, sich seine, nicht nur ein Rabbit Hole, sondern ganz viele Rabbit Holes irgendwo graben kann. Genau, und deswegen bin ich, glaube ich, auch mit, genau, du hast gesagt, vielen Höhen und Tiefen und unterschiedlichen Phasen da dann doch über die Zeit immer wieder drauf zurückgekommen wenigstens.
Wie, wenn ich direkt einmal mit der Frage starten kann, wie hast du überhaupt zum Triathlon gefunden?
Über eine Schnapsidee, also auch wenn kein Schnaps Klassiker. Im Spiel war. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend immer total viel Sport gemacht, habe ganz klassisch Fußball gespielt, habe aber auch, wenn man im Urlaub war, den ganzen Tag auf dem Beachvolleyballfeld verbracht und irgendwann mit Freunden angefangen, Tennis zu spielen. Also vor allem so Ball- und Spielsportarten, habe aber immer viel Sport gemacht. Und das ist dann so über mein Studium so ein bisschen weniger geworden. Und dann, als ich dann nach dem Studium meinen ersten Job habe, eine Wohnung im dritten Obergeschoss hatte und irgendwann oben im dritten Geschoss dann gemerkt habe, boah, jetzt bin ich ganz schön außer Puste und festgestellt habe, nee, das kann es alles nicht sein. Das war dann zur gleichen Zeit, wo ich über Freunde Triathlon mal gehört habe, dass es das gibt, dass die sowas machen. Und ich fand es ganz spannend, so die Kombination, drei Sportarten. Es klang irgendwie nach einer interessanten Herausforderung und habe mich dann von heute auf morgen, ich habe zu der Zeit in München gelebt, zu einer Volksdistanz in München angemeldet. Das war 2007. Genau, ich dachte, kann man ja mal machen, kann man ausprobieren, habe ich wieder ein sportliches Ziel. So bin ich dazu gekommen, um dann auch festzustellen, ich bin das erste Mal dann ins Hallenbad gegangen. Ich habe als Kind nie so richtig schwimmen gelernt, also ich konnte das schon. Und habe dann leidvoll festgestellt, ja verdammt, so simpel ist das gar nicht. Und nach 25 Metern bin ich komplett fertig. Das war dann so ein bisschen die Ernüchterung. Aber so bin ich dazu gekommen, also aus einer Schnapsidee, aus einer Anmeldung, die dann direkt daraus geworden ist und dass sich dann da irgendwie einfuchsen müssen.
Cool. Wie war dein erster Triathlon so? Wie hast du den wahrgenommen?
Super cool, super spannend. Ich kann mich vor allem noch an das Gefühl nach dem Zieleinlauf dann erinnern. Da habe ich echt Gänsehaut gehabt und hätte wahrscheinlich auch ein paar Tränen verdrücken können, auch wenn das nur so eine Volksdistanz, also überhaupt nichts Wildes, jetzt auch wenn man das nach fast 20 Jahren irgendwie nachbetrachtet und mit all dem, was danach gekommen ist. Aber es war total cool. Ich habe das so ganz klassisch für den Anfang geschwommen, bin ich in Badehose und habe mir danach an meinem Trekkingrad, was ich da hatte, ich hatte sogar schon ein erstes einfaches Rennrad dann, habe mir dann da noch meine Radhose und mein Trikot anziehen müssen und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass eine Person links an mir vorbeigeschossen kam, sich das Rad schnappte und weg war. Ich nur gedacht habe, was soll das denn jetzt? Also warum stehe ich denn jetzt hier und muss meine Sachen anziehen und erst danach los? Was dazu geführt hat, dass ich mir direkt nach der Veranstaltung auf der Messe noch meinen ersten Einteiler dann gekauft habe.
Sauber.
Genau, war aber einfach ein total tolles Erlebnis mit vielen Schmerzen, dann auch bei diesem abschließenden 5-Kilometer-Lauf, aber einem super guten und positiven Gefühl beim ersten Zieleinlauf und das war dann allerspätestens der Moment, wo mich dann so das berühmte Triathlon-Virus einfach vollkommen gepackt hat und ich habe wenige Wochen danach dann noch eine Volksdistanz gemacht und ich glaube auch im ersten Jahr dann im Herbst meine erste olympische Distanz gemacht und so kam dann so eins zum anderen.
Voll gut, ich bin mir gerade unsicher, in welchem Jahr hast du deinen ersten Triathlon gemacht?
2007,
so wir haben jetzt 26. Das heißt, du feierst nächstes Jahr 20-jähriges Triathlon-Jubiläum.
So ist das.
Wer ist eingeladen und wo feierst du?
Kommen wir ja vielleicht später noch auf meine Wettkampfplanung für nächstes
sehr gut.
Jahr. Und die fällt sehr glücklich und sehr gut. Ich habe vor, nächstes Jahr den 73 Alcudia zu machen. Und das liegt nächstes Jahr sehr glücklich übers lange Christi Himmelfahrtswochenende. Ich habe nächstes Jahr auch an Christi Himmelfahrt Geburtstag. Also
guck an.
Da lässt sich vieles dann kombinieren, Geburtstag feiern, Jubiläum feiern und eine gute Zeit irgendwie dann hoffentlich da verbringen.
Mega, dann auch noch der 44. Schnapszahl.
Oh ja, richtig.
Nice, siehst du, da gibt es ja zig Gründe zu feiern. Also kommt alle zum 73 Alcudia.
Ich habe an dem Donnerstag Geburtstag, am Samstag ist das Rennen, so wie du es beschreibst, bin ich mir dann gar nicht mehr so sicher, ob das Rennen dann noch was wird. Aber vielleicht wird dann die große Feier dann eher im Anschluss ans Rennen sein.
Würde sich anbieten, definitiv. Aber du kannst ja das alles schon mal mitnehmen, so die Feierlaune ins Rennen. Ich glaube, das ist für Mallorca ganz dankbar, wenn man mit Feierlaune spätestens aufs Rad steigt.
Absolut.
Sau gut. Okay, also 2007. Du hast gesagt, du hast dann auch gleich deine olympische Distanz absolviert im Einteiler, wie wir richtig hören konnten. Und war es dann damals schon so, dass du irgendwie so einen Wunschtraum im Kopf hattest, wo es vom Triathlon her hingehen soll? Und es muss gar nicht Hawaii sein, sondern vielleicht, ne, ich finde, bei der ersten, beim allerersten Triathlon, da kriegt man ja eben dieses Gefühl schon mit, dieses Empfinden, dass man seine eigenen Grenzen verschoben hat und all diese schönen Sachen, dass sich ja vielleicht automatisch schon was auftut, was man gerne noch mal fühlen will vielleicht.
Zu dem Zeitpunkt glaube ich gar nicht so sehr. Also eine Sache, die mich auch grundsätzlich immer antreibt und immer schon angetrieben hat und bis heute, ist der Wunsch nach permanenter Verbesserung, aber gar nicht im Sinne von, ich nehme mir das nächste große, riesige Ziel vor, sondern einfach, ich auch Spaß an dem Prozess habe, an all dem, was ich dadurch lernen kann. Das heißt, so ein ganz großes Ziel hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, auch wenn es auch zu dem Zeitpunkt, weil ich habe ja auch ganz viele Bücher gelesen, also da war ja noch nicht so viel im Internet, wie es das heute gibt, zur Verfügung. Also ich habe ganz viele Bücher auch zum Thema Triathlon zu dem Zeitpunkt noch gelesen und ich kann mich noch erinnern, dass es da auch ein Buch gab, ich glaube, das war von Hermann Aschwer, was so von der Volksdistanz zum Ironman Hawaii so ein bisschen den Stufenplan dann dargestellt hat. Das habe ich zwar gelesen, aber das war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema, sondern ich hatte einfach ganz große Freude daran, mich irgendwie weiterzuentwickeln und hatte aber kein Endziel, wo ich dann damit hin wollte und habe auch nicht so auf die Langdistanz, das war für mich ganz lange so überhaupt kein Thema. Und da habe ich ganz viele Jahre gesagt, nee, das brauche ich nicht. Da fühle ich mich gar nicht bereit für. Und das ist mir alles eine Nummer zu groß. Ich habe dann 2009, glaube ich, zwar meine erste Mitteldistanz gemacht. Auch eine eher leidvolle Erfahrung als freudige.
Warum?
Weil ich da schon sehr gelitten habe. Aber gerade die Langdistanz war sehr lange ganz weit weg und Hawaii und sowas noch viel, viel, viel weiter.
Okay, warum war die Mitteldistanz so schlimm?
Weil ich auf der Laufstrecke ab Kilometer 1 tierische Krämpfe in den Beinen hatte und 20 Kilometer dann noch vor mich rumgehumpelt bin. Das war damals in der Schweiz beim Ironman 73 Rapperswil-Jona und die Laufstrecke, da erinnere ich mich auch noch dran, da gibt es so einen Treppenabschnitt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, den Stairway to Hell, wo man zweimal dann hoch musste und spätestens da war dann vollkommen Ende. War eine interessante Erfahrung. Es gibt ein Foto von mir im Zielbereich, was nach wie vor eins meiner liebsten Triathlon-Fotos ist, wo ich nach vorne gebeugt über einen Zaun hänge und man einfach die vollkommene Leere in meinem Gesicht sieht. Und gleichzeitig hat es mich auch nicht davon abgehalten, es irgendwie weiterzumachen und weiter zu probieren. Irgendwie sind es ja dann aber auch viele lehrreiche Erfahrungen, die man irgendwie macht.
Ja, voll. Okay, das heißt, 2 Jahre, nachdem du eingestiegen bist in Triathlon, hast du die erste Mitteldistanz gemacht. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Und auch nach Lehrbuch eher, ne? Angefangen mit dem Volkstriathlon, dann olympisch und dann an die Mitteldistanz rangetastet. Ich bin persönlich großer Fan davon. Also ich finde auch irre, wenn Leute kommen und noch nie einen Triathlon gemacht haben und dann sagen, okay, ich mache nächstes Jahr eine Langdistanz und jetzt gehe ich all in für die Vorbereitung. Wenn man das vernünftig macht, finde ich das okay. Man sollte sich da einfach nur sinnvoll begleiten lassen auf allen möglichen Ebenen. Wäre für mich gar keine Option. Was nicht der Chronologie entspricht, findet nicht statt.
Ja, Chronologie ist so das eine. Das, was du ja aber auch gerade sagst, ist, glaube ich, gerade einfach so ein Trend, ne, der durch Social Media halt total befeuert ist. Und es wird gerade so ein bisschen hoffähig, eben genau das zu machen, so dieses berühmte vom Couch-Potato zum Ironman. Ich glaube, es gibt da einige Beispiele, bei denen funktioniert das, weil das einfach Personen sind, die irgendwie einen anderen guten sportlichen Hintergrund haben, die gut begleitet sind. Da mag das alles funktionieren. Ich weiß aber manchmal auch nicht, ob das dann nicht zu sehr auch Ansporn für andere Menschen ist, das dem Gleise tun. Und ich bin auch nicht sicher, ob man sich damit einen Gefallen tut. Einmal gesundheitlich und aber auch, ob das dann dazu führt, dass man irgendwie langfristig dann auch Spaß daran behält, irgendwie bei dem Sport bleibt oder bei anderen Sportarten bleibt oder ob das dann nicht so ein ganz krasses Hop-on, Hop-off ist und man danach wieder vom Ironman total zum Couch-Potato wird. Also deswegen war es für mich damals auch irgendwie kein Thema und bin ich vielleicht froh, dass mich da zu dem Zeitpunkt Social Media nicht stark zu früh in irgendwie diese Richtung geinfluenzt hat.
Ja, verstehe ich. Du hast gerade schon gesagt, man zieht ja aus seinen Rennen dann immer einige entsprechende Lehren. Was war denn die Lehre, die du aus der Mitteldistanz in Rapperswil gezogen hast für dich?
Nicht so sehr auf dem Rad zu überzocken. auch das war für mich eine Zeit, also da, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich das Gefühl, da hatte ich einfach von Tuten und Blasen auch nach wie vor so überhaupt keine Ahnung. Also was irgendwie Pacing auf dem Rad angeht, Rad war und ist immer noch eigentlich meine stärkste Disziplin und das will man dann natürlich auch irgendwie zeigen und das, was man da rausholen kann, hat man ja.
Denkt
Verpflegung
man.
War auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so überhaupt kein Thema. Da hat man halt irgendwie so zwei Flaschen ISO-Getränk dabei gehabt, grob angemischt und ein paar Gels und dass irgendwie alles nicht so clever war, das merkst du halt dann, wenn du halt ab Kilometer 1 irgendwie Krämpfe hast. Das waren wahrscheinlich so die größten Lehren, sich da irgendwie nochmal ein bisschen mit auseinanderzusetzen, wie man das vielleicht ein bisschen gescheiter macht. Und das war aber dann eher auch ein sehr langer Lernprozess.
Inwiefern?
Ich glaube, im Jahr darauf muss es gewesen sein, 2010, 2011 in Wiesbaden dann gestartet. Und da war ich irgendwie dann gefühlt auch nicht. Also das ist mir ein bisschen besser dann schon gegangen, aber auch nicht so wahnsinnig viel besser. Da war es aber auch wahnsinnig kalt in dem Jahr. Und ja, ich glaube, das Wissen, was man heute einfach hat, das war irgendwie so vor 15 Jahren, so lange ist es ja jetzt dann doch her, einfach auch noch nicht so verbreitet. Und deswegen war das Lernen einfach auch, glaube ich, ein bisschen langsamer.
Mhm. Ja, weil man auch den Input nicht so bekommt, ne? Also nicht auf die Art und Weise, wie du jetzt alles verfügbar hast.
Genau, und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade was so das Thema Ernährung angeht, das ist ja schon ein Thema, was jetzt so gerade die letzten, ich weiß nicht, 5 Jahre, glaube ich, so ganz extrem auch nochmal mehr in den Fokus gerückt ist. Und das gab es in der Form nicht und so zugänglich war es dann erst recht nicht. Und da hat man dann halt einfach ein bisschen langsamer gelernt und schmerzhafter im Zweifel.
Bedeutet also, du bist dann durch die nächsten Jahre im Triathlon gegangen, hast von Mal zu Mal so ein bisschen was dazugelernt, wahrscheinlich immer mal ausprobiert, was dir vielleicht besser bekommt, beziehungsweise was du zu dir nehmen kannst und wann du was zu dir nehmen kannst, um besser über die Laufstrecke zu kommen? Oder wie bist du dann vorgegangen?
Genau, einerseits das, wobei, jetzt muss ich selber zurückkehren, weil es schon so lange her ist. Ich glaube, nach Rapperswil und Wiesbaden 2010 bin ich dann auch noch mal einen Schritt zurückgegangen. Ich bin dann 2009 nach Berlin gezogen, hatte da dann auch einen richtig tollen Verein, in dem ich da dann auch das erste Mal so richtig vereinsmäßig trainiert habe. Und bin dann eigentlich von der Mitteldistanz auch wieder einen Schritt zurückgegangen, weil ich da in der Liga mitgestartet bin, wieder viel mehr auch kurze Rennen gemacht habe, Sprints, olympische Distanzen, wo das Thema, also gerade Ernährung, dann auch nicht das große Thema ist, wie es halt auf den längeren Distanzen ist. Also habe mich da dann für ein paar Jahre dann eher nochmal an meiner Schnelligkeit gearbeitet, bevor ich dann 2013 dann meine erste Langdistanz gemacht habe. Also das war, ich bin erst nochmal von der Distanz runtergegangen, hatte ganz großen Spaß auch an den kürzeren Sachen, ganz großen Spaß, weil es für mich was Neues war, auch an diesen Liga-Formaten mit anderen Menschen halt in einem Team zusammen zu starten, das Vereinstraining zu genießen, weil vorher habe ich das alles für mich größtenteils selber strukturiert und hatte dann die Möglichkeit, dreimal in der Woche mit dem Verein richtig gut schwimmen zu gehen und hatte da dann andere Sachen, die für mich wieder ein Lernfeld waren, im Fokus waren und die mir ganz neue Freude dann bereitet haben, ohne dass es irgendwie so diesen stufenartigen Weg dann irgendwie auf die nächste Stufe gehen musste.
Dann hast du 2 Stufen übersprungen und hast gesagt, okay, dann doch Langdistanz jetzt.
Das kam dann irgendwann, nachdem ich wirklich ganz, ganz lange gesagt habe, nee, das ist so überhaupt nichts für mich und ich weiß auch gar nicht mehr, warum, hat mich dann irgendwann dann doch das Fieber gepackt und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, so, jetzt würde ich das gerne doch auch mal machen. Und habe dann auch in der Vorbereitung nochmal eine kleine lokale Mitteldistanz gemacht. Genau, und bin 2013 dann in Rot gestartet, habe da meine erste Langdistanz gemacht, was dann halt nochmal ein anderes Level vom Erlebnis war.
Erzähl uns mehr.
Ja, das war, von der Vorbereitung war es ganz anders. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt dann auch das erste Mal einen Trainer gesucht, der mir Trainingspläne geschrieben hat. Und vor allem dann aber das Event ist was, wo ich bis heute noch Gänsehaut kriege und was einfach was ganz Besonderes war vom Erlebnis, weil die Mitteldistanzen davor, die waren zwar auch groß vom Event, aber Rot ist halt dann auch nochmal was Spezielles. Und kann mich da an ganz viele Einzelheiten aus dem Rennen, im Rennen erinnern. Und das Rennen ist für mich einfach auch dann super gut gelaufen, so in Summe, dass ich da total zufrieden mit war. Und war einfach ein ganz runder Tag. Schwimmen hat ganz gut funktioniert. Bin da irgendwo so nach einer Stunde aus dem Wasser gekommen, etwas mehr als einer Stunde. Hab in der Zeit das Schwimmen dann in der Zwischenzeit gelernt, was ich ganz lange autodidaktisch gemacht hatte, dann halt über das Vereinstraining, was ich dann in der Zwischenzeit hatte. Das Rad hat gut funktioniert, auch wenn ich ganz am Anfang meinen Tacho quasi verloren habe. Das war das erste Jahr, wo ich eigentlich ein Wattmesser am Rad hatte, also mich intensiv dann auch schon technisch damit beschäftigt habe, wie man sowas gut paced, und habe dann beim Aufsteigen aufs Rad meinen Tacho verloren, habe den dann noch 4 Minuten in der Menschenmenge irgendwie gesucht, um dann festzustellen, dass das total Banane ist und überhaupt keinen Sinn macht, und bin dann ohne Tacho, ohne alles auf dem Rad gefahren, was aber sehr gut funktioniert hat, was ich trotzdem, glaube ich, ganz gut gepaced gekriegt habe, und auch der Marathon hat einigermaßen gut funktioniert, wobei das Laufen nach wie vor für mich die größte Herausforderung ist. Und da ist es dann auch so nach der Halbmarathon-Marke so ein bisschen dahin gegangen, aber war trotzdem ein ganz tolles Erlebnis, und ich konnte das irgendwie so knapp 9 Stunden 56 Minuten ins Ziel bringen, was für mich total super war. Das war so ein ganz großes Ziel, die 10-Stunden-Marke, und das ist dann vor allem auch mit den etwas erschwerten Bedingungen dann beim ersten Mal geklappt hat, war einfach total cool.
Hammer.
Und das Event ist einfach bombig, ne? Die Zuschauer, das, was man erlebt, der Solara Berg, das war was, wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich dran denke.
Das kann ich verstehen. Und warum ist deine Wahl damals auf Rot gefallen?
Weil es irgendwie so eins der Urrennen ist. Also für mich hat sich die Frage irgendwie gar nicht gestellt. Irgendwie war für mich innerlich immer klar, weil so bei all dem, was man über die Rennen mitgekriegt hat, dass das dann irgendwie Rot sein muss und darf. Also nicht, weil irgendwie alles andere doof oder schlecht ist. Also zu der Zeit gab es, glaube ich, den Ironman in Hamburg noch gar nicht. Der hatte dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Also Hamburg gab es ja noch gar nicht. Das heißt, in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt Rot und Frankfurt. Und für mich war aber irgendwie immer klar, wenn ich meine erste Langdistanz mache, dann würde ich die gerne in Rot machen. Bei dem Rennen irgendwie seinen Ruf vorauseilt, und ich war vorher nie als Zuschauer da. Das heißt, ich habe das Rennen das erste Mal erlebt, dann auch wirklich als Teilnehmer. Und es waren ganz tolle Tage da, auch die Tage schon davor auf der Messe sich rumzutreiben, die damals schon richtig gut war. Und das alles einfach aufzusaugen, was dieses Event ausmacht.
Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, wenn man als Teilnehmer Rot das allererste Mal erlebt, weil man vorher sich ja schon entschieden hat, dabei zu sein. Wenn man als Zuschauer da ist, und ich war vor 2 Jahren da, das erste und bisher letzte Mal, ich freue mich aufs nächste Mal, dann läufst du natürlich extrem Gefahr, dich fürs nächste Jahr anmelden zu wollen.
Ich war tatsächlich im Jahr nach meinem eigenen Start dann das erste Mal als Zuschauer da, und das war auch einfach total cool, weil ich viele Sachen ja dann aus dem Rennen vom Jahr davor noch kannte, und dann selber am Solara Berg zu stehen. Also ich hatte, als ich durchgefahren bin 2013, komplett Gänsehaut, als ich 2014 als Zuschauer da stand, aber mindestens genauso viel, weil ich noch so gut wieder nachempfinden konnte, wie sich das als Athlet im Jahr davor angefühlt habe. Und wenn ich jetzt gerade drüber rede, und obwohl es schon 12, 13 Jahre her ist, kriege ich gerade wieder Gänsehaut. Das ist halt einfach was ganz Besonderes und ganz Spezielles.
Ja. Ja, ich hatte das eben vor 2 Jahren auch, dass ich dann im Zieleinlauf von meiner Kollegin dabei sein konnte im Stadion. Und ich fand das, also ich habe 2-mal, glaube ich, fast geweint. Also mir sind auf jeden Fall die Tränen gelaufen, weil ich das so bewegend und emotional fand, wie die Leute ihre letzten Meter, ihre Langdistanz dort in diesem Stadion bei dieser Atmosphäre ins Ziel bringen. Atemberaubend, wirklich.
Ja,
das
absolut.
Das ist Wahnsinn. Also es freut mich für dich total, dass du das so erleben durftest. Wie war dein persönlicher Zieleinlauf dann da 2013?
Nicht so euphorisch, wie ich mir wahrscheinlich gewünscht hätte, einfach weil ich am Ende auch komplett kaputt war und komplett durch war. Ich war froh, dass ich da noch meine Frau dann gesehen habe und Freunde gesehen habe, aber ich war einfach wirklich dann auch ehrlicherweise komplett am Ende und kann mich auch noch daran erinnern, dass mir danach dann im Zelt, also nach dem Zieleinlauf, dann erstmal so ein bisschen der Kreislauf weggegangen ist. Und gleichzeitig einfach ein total cooles Gefühl. Also das, was viele ja dann auch sagen, dass man so im ersten Moment das, boah, das mache ich nie wieder und das ist so hart und sich das dann natürlich dann auch so nach 1, 2, 3 Stunden wieder total relativiert und ganz viele dann in der Schlange am nächsten Morgen dann wieder stehen. Aber das hatte ich tatsächlich gar nicht so. Ich war zwar kaputt, aber ich war vor allem total stolz und froh und glücklich, dass ich das so erleben habe, dass der Plan einfach ziemlich gut aufgegangen ist und dass alles da einfach gut funktioniert hat.
Mega. Also sehr gutes Debüt.
Voll, ja.
Okay. Dann warst du 2014 als Zuschauer in Rot. Wie lief denn dein persönliches 2014? Beziehungsweise wie lief es weiter nach Rot?
Nach Rot ist das bei mir alles so ein bisschen erstmal wieder zurückgefahren, weil das war halt ein Riesenziel, was da war. Und danach hat mich dann so ein bisschen das Leben eingeholt. Es ist falsch, aber danach gab es einfach ganz andere Prioritäten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Wettkämpfe 2014 dann überhaupt noch gemacht habe. Nichts Großes auf jeden Fall. Denn das war genau das Jahr, wo wir hier ins Münsterland dann gezogen sind, wo wir hier unser Häuschen gebaut haben. In den Jahren danach, 2015, 16, sind dann meine Kinder zur Welt gekommen. Das heißt, da war die Priorität dann erstmal so überhaupt nicht auf dem Sport. Und das war auch vollkommen in Ordnung so dass es viele Jahre dann eher so ein bisschen auf Sparflamme immer wieder rumgedümpelt ist. Ich habe dann auch wieder Liga-Wettkämpfe gemacht für ein Team, also war dann wieder viel in dem Bereich unterwegs und habe dann aber einige Jahre überhaupt keine Mitteldistanz, Langdistanz mehr gemacht und das immer mehr so ein bisschen runtergefahren peu à peu eher. Und spätestens die Corona-Zeit hat dann so den endgültigen Block da auch nochmal reingesetzt. Also jetzt mal einige Jahre nach vorne gesprungen.
Macht nichts.
Was war dann eher so ein bisschen runterphasen, Prioritäten auf was anderes legen und das Ganze so ein bisschen mehr von der Seite auch mit betrachten. Immer noch mit ein bisschen Beteiligung, aber gar nicht mehr so viel.
Mhm. Heißt es, du warst dann eher bei Triathlon-Veranstaltungen mehr zugucken als Supporter oder hat Triathlon einfach generell eine sehr untergeordnete Rolle gespielt?
Ich war noch bei kleineren Veranstaltungen selber am Start, war dann auch ab und zu halt vor allem mit den Leuten aus meiner Mannschaft unterwegs, habe da ein bisschen supportet, aber es hat einfach grundsätzlich dann deutlich weniger Gewicht gehabt und vor allem so in der Nach-Corona-Zeit habe ich es für 1, 2 Jahre dann mehr oder weniger auch komplett sein lassen. Ich habe mich dann noch etwas blöder am Sprunggelenk verletzt, als ich dann eigentlich nochmal so auf dem Sprung wieder war. Ich würde wieder gerne mehr, habe mich dann irgendwie im Winter am Sprunggelenk verletzt und bin dann darüber auch ganz lange rausgekommen, habe mich dann auch mit anderen Sportarten wieder so ein bisschen angefreundet, habe dann irgendwann das Klettern und Bouldern für mich entdeckt, weil das dann auch für mich einen gewissen sozialen Aspekt hatte, weil ich Leute in meinem Umfeld hatte, die das sehr gerne gemacht haben und Sport für mich auch eigentlich immer einen sozialen Aspekt einfach hat und hatte, den ich dann da so ein bisschen gefunden habe und dann war Triathlon lange auf Sparflamme, dann 1, 2 Jahre so auch fast vollkommen weg. Da war ich 1, 2 Jahre komplett aus dem Game raus, bis es mich dann wieder so richtig gepackt hat.
Was ist passiert?
Ein guter Freund von mir, mit dem ich, den habe ich durch den Sport kennengelernt, durch den Triathlon kennengelernt. Das muss auch 2007 direkt gewesen sein. Der ist bei der Stange geblieben und der hat sich 2024 dann für den Ironman Hawaii qualifiziert. Und auch Krass. Wir hatten uns dann so ein paar Jahre ein bisschen aus den Augen verloren. Und als ich das aber dann mitgekriegt habe, dass er sich für Hawaii qualifiziert war, war für mich innerlich irgendwie direkt klar, wenn er fährt, dann fahre ich mit. Und auch wenn wir uns ein paar Jahre aus den Augen ein bisschen verloren hatten, durch die lange Geschichte, die wir auch zusammen in dem Sport geteilt haben, war das für mich irgendwie dann relativ schnell klar, da muss ich hin. Da muss ich mit und habe das dann natürlich mit meiner Familie abstimmen müssen und bin dann aber tatsächlich 2024 nach Hawaii geflogen als Zuschauer, Supporter und war zu dem Zeitpunkt immer noch mehr oder weniger so aktiv raus aus dem Sport. Und vielleicht haben wir Triathleten auch so eine kleine masochistische Ader, weil das war so der Zeitpunkt. Ich hatte mir dann da vor Ort auch ein Leihrad gemietet, am Tag oder für den Tag des Wettkampfs vor allem, bin dann mit dem Rad rausgefahren, stand dann am Eingang, Ausgang Energy Lab, habe da die Leute reinlaufen sehen, habe sie dann nachher vor allem aber auch wieder rauskommen sehen. Und da kommen ja dann tatsächlich viele Leute, das klingt total dramatisch, aber mehr tot als lebendig wieder raus, also sehr gezeichnet alleine auf jeden Fall von dem Tag. Und irgendwie war so das der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das hätte ich gerne auch mal wieder. Und so hat sie mich dann tatsächlich wieder vollkommen gepackt und zurück in den Sport geführt, sodass ich dann mich letztes Jahr tatsächlich zu meiner zweiten Langdistanz 2025 zum Ironman Frankfurt angemeldet habe.
Also noch von Hawaii aus oder gerade so zurückgekommen, mit der Familie geklärt und dann angemeldet?
Nee, noch nicht von Hawaii aus, weil da bin ich dann auch vernünftig genug, weil ich wusste auch, ich bin jetzt so ein bisschen raus gewesen auch, habe nicht mehr das Fitnesslevel von 2013. Das heißt, ich habe es einerseits mit meiner Familie halt abgeklärt, ne? Was bedeutet das, wie kann das überhaupt funktionieren, weil es ja auch einfach einen riesen Einfluss auf Familie und auch Arbeitsleben hat. Und ich habe dann tatsächlich erst angefangen zu trainieren. Ich habe geschaut, ob das von der Struktur für mich wieder so hinhaut. Von 2013 bis 2025 hat sich in meinem Leben halt ja auch ganz viel getan. Nicht nur die Kinder, ich habe mich in der Zwischenzeit auch selbstständig gemacht und habe erst für mich so ein bisschen sortieren müssen, kann das überhaupt funktionieren? Wie fühlt sich das an? Und als ich da dann aber einige Wochen schon quasi mit dem Training begonnen hatte, mit dem Ziel, habe ich dann auch den finalen Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, ja, das traue ich mir zu, das kann funktionieren, mit ganz anderen Zielen, als ich 2013 vielleicht unterwegs war. Aber dann habe ich mich zu dem Zeitpunkt dann erst in Anführungsstrichen angemeldet.
Wenn ich interpretieren darf und du sagst, mit ganz anderen Zielen als 2013. Ich erlebe es ja teilweise gerade selber, dass man das alles so, sich komplett verändert, als bevor man dann Kinder hat. Heißt das, du hast die Zielzeit zum Beispiel ein bisschen nach oben geschraubt, dich damit auseinandergesetzt, gegebenenfalls nicht so viel unter der Woche zu trainieren wie 2013 noch ohne eigene Kinder, so in die Richtung?
Zielzeit auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sage, ich hatte lange keine Zielzeit, dann ist das auch falsch. Ich glaube, eine Zielzeit setzt sich jeder dann doch irgendwie. Aber die war halt bei weitem nicht so ambitioniert. Und vor allem, als ich angefangen habe mit dem Training, hatte ich tatsächlich keine. Weil ich immer gesagt habe, ich muss erst mal gucken, wie das läuft. Ich muss da wieder ordentlich reinkommen. Und dann kann ich irgendwann einschätzen, relativ kurz vorm Rennen, von dem Leistungszustand, den ich dann habe, was sind realistische Szenarien, denn das ist schon was. Also mir geht es schon darum, das Bestmögliche irgendwie rauszuholen unter den Gegebenheiten, die aber einfach da sind. Das heißt, ich habe mich erstmal überhaupt nicht mit einer Zielzeit beschäftigt und ich glaube auch nicht, dass es der richtige Weg ist, zu sagen, so, ich will jetzt unbedingt wieder die 10 Stunden schaffen und trainiere auf Teufel komm raus irgendwie da drauf, auch wenn das vielleicht vollkommen an meinen Gegebenheiten und Voraussetzungen vorbei wäre, sondern eher genau andersrum zu gucken, ich mache das, was ich gerade machen kann. Ich trainiere strukturiert, ich versuche meine Leistungsbereiche rauszubekommen und einzuhalten und dann schaue ich, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich irgendwann ein Gefühl dafür, was realistisch ist und daran orientiere ich mich dann. Und genau, es waren halt in Frankfurt dann keine, nicht mehr das Ziel 10 Stunden, was es 2013 dann durchaus war, sondern eher ein sehr breites Szenario und irgendwas so zwischen 10, 30 und 12 Stunden war das, wo ich gesagt habe, das eine wäre super, super, super ambitioniert, wenn es ein perfekter Tag wird. Und wenn es aber 12 Stunden werden, dann ist es auch nicht schlimm, sondern es geht mir darum, da irgendwie gesund und glücklich durchzukommen. Weil mir auch bewusst war, dass ich einfach schon eine gewisse Pause im Ausdauersport hatte. Und das jetzt übers Knie zu brechen, ist genau das, was wir eingangs hatten. Also auch wenn man vielleicht die Historie hat und so ein bisschen weiß, was einen da erwartet und ein bisschen weiß, worauf es da ankommt. Wenn man aber ein paar Jahre so ein größeres Break hatte, dann es komplett übers Knie zu brechen, wäre halt für mich nicht gut gewesen.
Mhm. Okay. Jetzt sitzt du ja hier, weil du Mitglied geworden bist bei der Community von Power & Pace. Entsprechend interessiert mich natürlich, wie du den Weg zu Power & Pace gefunden hast. Du hast ja viele Schlagwörter schon gegeben, strukturiertes Training, Aufbau, Intensitäten, Leistungsbereiche, alles, womit wir uns ganz klar identifizieren. Also wie kam's?
Es war genau die Zeit, als ich dann über Frankfurt nachgedacht habe, über Frankfurt 2025, dass ich mich dann auf die Suche gemacht habe, was gibt's denn da draußen so in der Zwischenzeit, seit 2013, was mir halt genau diese Struktur geben kann, wo ich einen fundierten Trainingsplan halt habe, der im besten Fall auch eine gewisse Flexibilität, aber auch gibt, dass ich Dinge halt relativ einfach vielleicht auch mal hin und her schieben muss, weil es meine familiäre oder berufliche Situation halt erfordert. Und habe zu dem Zeitpunkt dann einfach ehrlicherweise so ein paar unterschiedliche Dinge mir angeguckt, auch ausprobiert und bin dann aber bei Power & Pace hängen geblieben im positivsten Sinne, weil es einfach zu meiner Realität irgendwie so am besten gepasst hat. Also die Trainingspläne waren einfach so, dass sie für mich von der Struktur sehr gut gepasst haben, vom Gesamtkonzept, was ich irgendwie so da drin meine, erkannt zu haben, dass ich mich da einfach sehr schnell sehr wohl mit gefühlt habe, auch mit der technischen Umsetzung, einfach mit Training Peaks. Training Peaks kannte ich davor schon, wusste, dass ich da einfach schon auch selbstständig so ein bisschen hin und her schieben kann, wenn es die Notwendigkeit dafür gibt. Und das waren einfach so die Sachen, die mich dazu gebracht haben, da bei euch auf jeden Fall dabei zu bleiben, nachdem ich es ausprobiert habe. Und das bis heute total glücklich bin.
Wir auch. Es ist schön, dass du da bist. Als du denn so geschaut hast und bei Power & Pace gelandet bist, für welche Trainingskategorie hast du dich entschieden?
Für die Finisher-Kategorie. Genau, weil es ja schon mit dem Ziel Langdistanz war. Und das war, wo ich gesagt habe, das kann vom zeitlichen Aufwand, der dem zu gemessen ist, das kann halt für mich funktionieren. Das Ziel Langdistanz ist klar. Der zeitliche Aufwand, den kriege ich so mehr oder weniger unter. Und deswegen war das für mich relativ schnell klar, dass es die Finisher-Kategorie ist. Wenngleich ich relativ knapp vor Frankfurt dann nochmal gewechselt bin in die Qualifier-Kategorie. Nicht, weil ich ernsthaft irgendwie die Ambition gehegt hätte, aber wahrscheinlich war es eine Mischung aus Panikmodus auf der einen Seite und aber tatsächlich auch der ehrlichen Erkenntnis, ich habe jetzt in den letzten 8 Wochen nochmal ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung. Ich würde mir das gerne anschauen und ist ja manchmal die Frage, wenn man es nicht 100% vom Aufwand trifft, wenn man sagt, ich habe ein bisschen mehr Zeit als in der im Finisher-Plan steht, ich habe etwas weniger Zeit als im Qualifier-Plan steht, dann kann ich ja von beiden Perspektiven anpassen. Und ich habe dann für mich aber irgendwann den Schluss gezogen, nee, ich nehme den ambitionierteren Plan, den zeitlich ambitionierteren Plan, auch den inhaltlich etwas ambitionierteren Plan und passe den im Zweifel so ganz leicht für mich nach unten hin an, was zum Beispiel hieß, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass ich halt weiterhin die dritte Schwimmeinheit in der Woche, die der Qualifier-Plan hat, die der Finisher-Plan glaube ich nicht hat, dass ich die dritte Schwimmeinheit für mich weiterhin nicht mache und da für mich einfach so den Mittelweg finde.
Ja.
Genau, aber grundsätzlich mit dem Finisher-Plan bin ich sehr lange sehr gut gefahren.
Voll gut. Also ich überlege gerade so, wenn ich mal fragen darf, du hast gesagt, du bist selbstständig. Wie viele Stunden arbeitest du so Pi mal Daumen die Woche?
Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist sehr unterschiedlich und das Thema der Selbstständigkeit, das Positive wie auch Negative, ist für mich einfach, dass ich ja eine gewisse Flexibilität habe und Flexibilität heißt in dem Sinne, es gibt Wochen, in denen ich sehr, 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 sehr viel arbeite und ich dann aber in anderen Wochen auch wieder die Freiheit habe, weniger zu arbeiten und mehr Zeit in Familie und andere Themen, Hobbys dann zu verbringen. Das heißt, im Schnitt ist es wahrscheinlich irgendwie eine Vollzeitstelle, so etwa.
Was auch immer das dann nach oben und unten hin bedeuten kann, ne?
Genau, das gibt Wochen, da ist es dann einfach deutlich weniger und Wochen, da ist es sehr viel, wobei ich ja dann immer noch oft auch frei in der Einteilung bin, wie teile ich mir das dann in der Woche auf. Zum Beispiel habe ich dadurch ganz oft die Gelegenheit, auch einfach vormittags zu trainieren und dann abends nochmal zu arbeiten, weil ich niemandem da also wenn ich nicht gerade bei Kunden unterwegs bin oder keine Kundentermine habe, sondern wenn ich irgendwie konzeptionell arbeite, für mich ausarbeite oder all das andere mache, was so die Selbstständigkeit mit sich bringt, ich halt frei bin, das halt einzuteilen und niemandem der Rechenschaft schuldig bin, ob ich halt irgendwie um 8.30 Uhr an meinem Rechner sitze, wo ich dann bitte bis 16 Uhr zu sitzen habe. Und ich deswegen halt viel in der Zeit dann auch einfach vormittags trainieren konnte, dann abends eher gearbeitet habe, dazwischen dann für meine Kinder da war. Das ist einfach der Vorteil, den das dann für mich auch mit sich gebracht hat.
Ja, das ist natürlich total cool. Das denke ich mir gerade, die Umfänge, die werden natürlich also spätestens ab Februar deutlich, deutlich mehr, ne, wenn man den Einstieg erstmal geschafft hat. Und dem Trainingsplan ist ja so vom grundlegenden Konzept her egal, ob du eine 60 oder eine 35 oder eine 20-Stunden-Woche hast. Demnach, wenn du da einmal kurz Einblick geben möchtest, wie war so die organisatorische Komponente im Laufe der Monate ab dem Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt werden die Einheiten deutlich länger?
Was meinst du mit organisatorischer
Komponente? Also ging das total gut auf, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, also egal ob volle Woche oder nicht, ich kann mir die Slots so schaufeln, dass ich trotzdem genug Zeit für meinen Job und für meine Familie habe? Oder gab es so Phasen, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist, keine Ahnung, 3 Wochen Belastung und bei der Arbeit knallt und Familie möchte ich ja sowieso möglichst viel Zeit mit verbringen?
Das war schon in Teilen dann herausfordernd, durchaus. Das war aber auch das, wo ich mir dann einfach die Freiheit genommen habe, für mich halt einfach anzupassen, dahingehend, wie ich es halt dann für mich von der restlichen Realität des Lebens irgendwie gebraucht habe. Und gleichzeitig war es ja was, worauf ich eingestellt war. Das heißt, wo ich dann auch arbeitstechnisch versucht habe, das so zu sortieren, dass das irgendwie kompatibel ist, weil ich da wiederum auch die Freiheit habe, ja viel zu steuern. Das hat für mich halt ganz konkret bedeutet, dass ich ganz viele Kundentermine, Workshops, die ich mit Kunden mache, tatsächlich dann auch auf die Zeit, wenn ich die Wahl hatte, mache ich das jetzt 2 Wochen vor Frankfurt oder mache ich das 2 Wochen nach Frankfurt, dass ich dann schon versucht habe, auch einfach ein bisschen dahin zu steuern und mir den Freiraum dann da, vor allem in den letzten Wochen, das würde ich gar nicht sagen so ab Februar, sondern die letzten 2, 3 Monate sind ja das, was dann wirklich aufwendig ist oder wo der Zeitumfang dann nochmal deutlich hochgeht, wo ich versucht habe, das dann dahin zu steuern. Und wenn es aber auch mal nicht funktioniert hat, dann ist halt das Training dann halt auch einfach ein bisschen kürzer gewesen. Es war dann eher dann auch die Abstimmung natürlich mit der Familie, das, was auch viele kennen, dann gerade die langen Radausfahrten am Wochenende, die sind dann weniger ein Arbeitsthema als ein Familienthema und die habe ich dann nicht unbedingt in der Woche dann untergebracht oder unterbringen können. Was dann halt so eine Phase des Jahres ist, was man, glaube ich, einfach sehr, sehr gut abstimmen muss.
Mhm. Und scheint ja funktioniert zu haben. Das ist natürlich total cool.
Ja. Ja, in Summe auf jeden Fall.
Schön. Das freut mich. Ich finde es so absolut faszinierend. Und dann gleichzeitig zeigt sich eben, wenn nachher Kinder älter sind, dass sich wieder so Möglichkeiten auftun. Plus, ne, wenn man so angefixt ist wie du dann auf Hawaii und sagst, okay, krass, nee, muss ich auf jeden Fall auch wieder machen. Dann tun sich Möglichkeiten auf. Das ist echt gut und sehr, sehr wertvoll. Wenn wir einmal zurückblicken auf deine, ich würde mal so sagen, das letzte Vierteljahr deiner Vorbereitung vor Frankfurt. Gab es so Momente, in denen du ein bisschen verglichen hast, wie deine Vorbereitung lief vor Challenge Roth 2013 im Vergleich zu jetzt, wo die Umstände ja komplett anders sind? Und ich bin grundsätzlich komplett gegen Vergleichen, weil es keinen Sinn ergibt. Aber ich finde, im Triathlon ist es ja auch so einfach, dann zurückzublicken, sich da rein zu versetzen, wie man sich auf die erste Langdistanz in deinem Fall vorbereitet hat, um jetzt festzustellen, oh, mega, läuft viel besser, weil irgendwie das Konstrukt Familie, Alltag, Arbeit ist vorgegeben, dass es halt so organisiert läuft. Oder was war so deine Erkenntnis?
Meine Erkenntnis war, weil der Abstand dazwischen ja auch sehr groß war, ne? Also Roth 2013, Frankfurt 2025, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht auf allen Ebenen. Für mich war 2013 war es für mich auf der einen Seite relativ einfach, weil da eben Kinder und viele andere Verpflichtungen noch nicht, also Kinder waren noch nicht da und berufliche Verpflichtung vielleicht auch fast sogar einfach war, auch wenn ich da im Angestelltenverhältnis war. dass ich das da sehr gut untergekriegt habe grundsätzlich. Und gleichzeitig festgestellt habe, allein von der Trainingsstruktur, von der Trainingsmethodik und all dem, was sich in der Zwischenzeit entwickelt hat, war es für mich gefühlt ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil die ganze Trainingssystematik, der Aufbau, die Spezifität der Einheiten einfach sich für mich qualitativ doch ganz anders angefühlt hat, sodass auch der Zugang zum Training für mich irgendwie deutlich leichter war, als es 2013 der Fall war.
Cool. Und konntest du dich auch unseren zusätzlichen Angeboten beispielsweise bedienen und hattest dabei das Gefühl, wenn ich jetzt an Live-Q&A denke oder vor allen Dingen an die trainingsthematischen Podcast-Episoden, bei denen du dich abgeholt gefühlt hast und gesagt hast, das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche, um in der Vorbereitung voranzukommen?
Total. Also cool. Fand ich total gut. Ich war zwar selber nie live bei den Q&As dabei, ich habe sie mir aber alle im Nachgang angehört und habe versucht für mich da die Informationen wieder rauszuziehen, die es noch zugab, weil das ist ja das Gute an so einer Community und ganz speziell jetzt auch an der Community, an der Power and Pace Community. Man ist ja mit Fragen nicht alleine da üblicherweise.
Stimmt,
und das war dann immer mein Glück, ehrlicherweise, denn in dem engen Alltag, den es halt dann doch mit Training und Arbeit und Familie und so gibt, war ich immer ganz froh drum. Es gab, wenn ich eine Frage hatte, konnte ich mir ziemlich sicher sein, irgendjemand hat die auch und hat die irgendwo platziert und dann wird sie beantwortet. Gerade auch was so Ernährungsthemen nochmal angeht, was Trainingsthemen halt angeht, ne, was bedeuten bestimmte Einheiten, wie kann ich sie vielleicht auch ersetzen, wie kann ich Sachen schieben, von links und rechts, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Das waren halt alle Sachen, die mich ja dann auch genauso betroffen haben und wo ich sehr glücklich war, dass es die Community gab und gibt und man da einfach ganz viel dann auch rausziehen kann, nicht nur über die Live-Q&As, sondern auch über die Online-Community, wo ja auch regelmäßig Fragen gestellt werden und sehr bereitwillig beantwortet werden. Das war schon super hilfreich als Zusatzangebot auf jeden Fall.
Das ist schön, voll gut. Es zeigt ein weiteres Mal, dass es absolut Sinn ergibt, die Q&As eben auch aufzuzeichnen und danach zum Nachhören zur Verfügung zu stellen. Das ist schön.
Absolut. Total.
Also ich selbst ziehe da auch immer voll vieles raus. Ich denke, was ist so, sind so die Top 3 Erkenntnisse, wo ich denke, ja, okay, das ergibt schon Sinn. Ist auch alles, was mich früher oder später auch schon tangiert hat auf dem Weg zum Wettkampf. Von daher großen Dank an Björn Geesmann an der Stelle, dass du das immer machst.
Auch von meiner Seite, absolut.
Herzlichsten Dank. Okay, also Unterschied wie Tag und Nacht, sagst du, Frankfurt-Vorbereitung. Kann ich mir absolut vorstellen. Du hast ja gesagt, du hast dann, nachdem du ein bisschen im Training standest, den Entschluss gefasst, du meldest dich da an. Das heißt, die Anmeldung war eingetütet, das Renndatum stand. Mich interessiert immer so der Moment, in dem du dann auch im Training gemerkt hast, du schaffst eine Langdistanz. Oder war das von vornherein klar? Auch so, dass du es richtig gefühlt hast im Körper?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Da habe ich nie eine Sekunde dran gezweifelt.
Das ist cool.
Und das ist, glaube ich, dann auch einfach der Vorteil gewesen, auch wenn 2013 total lange her war, dass ich immer das Gefühl hatte, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe das schon mal erlebt. Ich weiß auch, wo ich jetzt halt gerade nicht so bin wie 2013. Und ich habe das, glaube ich, mit einer ganz großen Demut einfach für mich angegangen. Ich habe auch immer in der ganzen Vorbereitung gesagt, ich brauche hier keine Heldentaten irgendwie vollbringen, sondern ich brauche jetzt die Kontinuität über die Zeit, die ich zur Verfügung habe, das ordentlich vorzubereiten. Und ich brauche hier nichts irgendwie abschießen, sondern will da vernünftig einfach durchkommen. Das heißt, gerade auch so bei den intensiven Sachen habe ich eher weniger gemacht als mehr, um dem halt ausreichend Rechnung zu tragen. Und körperlich, dass ich dann wirklich sicher war, nicht nur mental, war dann vermutlich, ich habe auch ein Trainingslager in der Vorbereitung gemacht, im Grunde genommen komplett alleine. Es war so ein bisschen kombiniert Familienurlaub und Trainingslager. Also wir waren anderthalb Wochen mit der Familie in den Osterferien auf Mallorca. Auch das war vorher abgestimmt, dass das für mich primär Trainingslager ist. Und habe das dann aber auch für mich versucht, auch mit den Trainingslagerplänen von Power & Pace so gut hingekriegt, dass ich halt die Vormittage dann trainiert habe, nachmittags dann noch Zeit war. Ich habe noch einen zusätzlichen Ruhetag zwischendrin quasi eingelegt, sodass oder mehr als einen Tag dann auch komplett für die Familie da waren. Und das war dann aber so der allerspäteste Moment, wo ich gemerkt habe, ja, ich vertrage auch wieder viel Training und das läuft alles in eine richtige Richtung und das macht mich nicht total kaputt und habe gerade in dem Trainingslager auch einfach ein super, super, super gutes Gefühl gehabt, bin da mit einem super guten Gefühl rausgekommen, weil es einfach lief. Es lief einfach gut und die Belastbarkeit war voll da und auch zu dem Zeitpunkt ging es mir nie um irgendwelche Zeiten, sondern einfach darum, eine gewisse Belastung über eine gewisse Zeit einfach aufrechterhalten zu können, ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache mich damit total kaputt und breche zusammen und kriege das alles nicht beisammen.
Mhm. Das ist ja eine super wertvolle Erkenntnis, ne?
Voll,
und dann ja. Von April bis Juni war auch Frankfurt letztes Jahr, glaube ich, ne?
Wieder genau, Ende Juni, ja.
Ist ja noch ein bisschen.
Es war noch das heißt, gut 2,5 Monate dann, ja. Also eigentlich perfekt. So das Einläuten der richtig heißen Phase war das Trainingslager und dann noch die langen Wochenenden im Mai, die dann auch trainingstechnisch sehr glücklich, für die Familie letztes Jahr dann halt eher unglücklich sind, ne, weil das ja dann auch wieder das Austarieren ist, wie viel Zeit verbringt man halt womit. Und letztes Jahr hat mir meine Familie da einfach zum Glück den Rücken freigehalten, mir die Zeit da zur Verfügung gestellt, weil es auch immer mehr oder weniger klar war, das hat so einen kleinen Projektcharakter. Und wir haben nie über Frankfurt hinaus geredet oder gedacht.
Okay, also cool.
In manchen Situationen dann vielleicht doch, aber es war nicht klar, dass es irgendwie danach dann auch im gleichen Maße weitergeht.
Ja, das erinnert mich gerade total an das Gespräch mit Benno Masemann. Ich weiß nicht, ob du dir das angehört hast.
Ja.
Da ist ja auch Familie Masemann hat das Projekt Challenge Rot. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, ich glaube, das ergibt total Sinn. Dass du halt ganz klar vor der Brust hast, da ist Tag X. Bis dahin bedeutet das eben genau Rücken stärken, Verständnis zeigen, trotzdem gucken, dass niemand wirklich krass auf der Strecke bleibt. Gleichzeitig mit dem Bewusstsein, dass die eine Person, die sich eben auf diesen großen Tag vorbereitet, in Absprache mit der Familie jetzt den Fokus kriegt, solange das eben nicht Dauerprogramm ist. Ich glaube, dann ist das, ja, lebt von Kommunikation, hat Benno auch bestätigt, geht dir wahrscheinlich ähnlich.
Ja, und ich bin da nach wie vor einfach super glücklich und froh, dass mir meine Familie, meine Frau vor allem da den Rücken so freigehalten, mir mehr oder weniger einfach freie Hand gelassen hat.
Hammer.
Sagt, ja, mach das. Und so im Prozess wurde dann aber auch ein bisschen klar, ne, nach vorne, weil ich habe mir dann auch irgendwann so ein bisschen neues Material kaufen müssen, weil von 2013 war teilweise nichts mehr da und dann sagte sie zwischendrin auch, ja, aber sag mal, wenn du das jetzt alles dir hier irgendwie so anschaffst, aber dann wird es ja mit Frankfurt nicht das nicht gewesen sein, weil das wäre auch irgendwie ein bisschen blöd. Mhm. Ja, ich vermute, du hast recht. Gucken wir mal. Genau, also es war implizit wahrscheinlich dann doch klar, dass ich nicht danach wieder irgendwie zum Couch Potato zurück mutieren möchte. Genau.
Lustig. Okay, dann wenn es für dich.
Aber was das konkret bedeutet, war zu dem Zeitpunkt dann trotzdem noch vollkommen unklar.
Darauf möchte ich aber gerne hinaus. Aber vorher würde ich gerne einmal zumindest 2, 3 Sätze von dir hören, wie Frankfurt dann letztendlich für dich war, vor allen Dingen rein emotional betrachtet. Ich habe die ganze Zeit halt im Hinterkopf, dass du unter ganz anderen Umständen 2013 in Rot warst. Darüber haben wir schon gesprochen und jetzt kommt eben Frankfurt im neuen Leben.
Ja. Fantastisch, super, toll, emotional. Also es war für mich ein perfekter Tag. Also noch viel mehr, als es das in Rot war.
Mhm.
Ich hatte in Frankfurt wirklich keine riesigen Ziele. Und ich hatte ja eben schon gesagt, irgendwas so zwischen 10 Stunden 30 und 12 Stunden. Und da hatte ich aber auch so meine 3 Szenarien. Das eine war das 10 Stunden 30 Szenario, wo von vornherein eigentlich ziemlich klar war, da muss schon irgendwie fast ein Wunder passieren. Also das realistisch ambitionierte Ziel waren dann die 11 Stunden und die 12 Stunden wären auch tatsächlich vollkommen in Ordnung gewesen. Jetzt war es in Frankfurt letztes Jahr ja auch sehr heiß, nicht ganz so sehr wie dieses Jahr, aber es waren letztes Jahr auch irgendwie so 34, 35 Grad.
Heftig.
Also auch alles nicht so ganz so easy, schwimmen ohne Neoprenanzug und der ganze Tag lief aber von vorne bis hinten nahezu perfekt und genauso, wie ich ihn für mich geplant habe. Ich bin total entspannt geschwommen, habe mir relativ schnell Füße gesucht, bei denen ich gesagt habe, hinter denen bleibe ich und hinter denen bin ich dann auch.
Bin ich froh, dass nur Triathleten zuhören, das klingt sonst so ganz komisch. Ich habe mir ziemlich schnell Füße gesucht, naja.
Genau, meines Vordermanns beim Schwimmen, hinter denen ich mich sehr wohl gefühlt habe und die habe ich irgendwie nach 300 Metern geschwommen und die habe ich dann nicht mehr verlassen für die nächsten 3,5 Kilometer. Habe auf dem Rad exakt mich an die Wattwerte gehalten, die irgendwie in der Vorbereitung mit den Leistungstests irgendwie rausgekommen sind. Die bin ich nahezu konstant vom ersten bis zum letzten Meter sehr konsequent durchgefahren. Der Marathon war trotzdem überhaupt nicht leicht und da habe ich auch einige Male in mich hineingeflucht. Und nicht nur in mich hinein, sondern auch meine draußen. Supporters wissen lassen. Also meine Familie war halt mit vor Ort. Es waren noch Freunde von mir vor Ort, was für mich einfach total wertvoll und wichtig war. Und auf der einen Seite ist es ja total egoistisch, dass man sagt, oder ne, irgendwie egoistisch, ihr seid hier bei meinem Rennen dabei, ihr unterstützt mich hier. Und gleichzeitig war ich einfach unfassbar dankbar dafür. Und es war ein wahnsinnig tolles Gefühl, gerade auch mit meinen Kindern, mit Freunden, mit meiner Frau, dass sie so dabei waren, mich angefeuert haben, das mit mir erlebt haben, dass ich es mit ihnen teilen konnte. Und auch wenn der Marathon dann auch nicht leicht war, ist der auch ziemlich gut durchgelaufen. Irgendwie der zweite Halbmarathon war kaum langsamer als der erste Halbmarathon und bin letztlich dann nach 10 Stunden 45, also gut unter meinem realistisch ambitionierten Ziel und nicht weiter entfernt von dem unmöglichen Szenario dann ins Ziel gekommen. Und es war einfach ein super, super, super toller Tag. Der einzige Fauxpas, und da bin ich meinem Sohn immer noch dankbar, ich hätte morgens fast verpennt, weil ich mir keinen Wecker gestellt habe. Ich dachte, ich hätte mir einen Wecker gestellt, habe aber irgendwie den letzten Haken im Handy nicht gesetzt. Und wenn mein Sohn nicht also ganz fest darauf bestanden hätte, sich seinen eigenen Wecker stellen zu dürfen, hätte ich tatsächlich den ganzen Wettkampf verpennt und verpasst, weil ich auch super gut geschlafen habe in der Nacht. Ich hatte keine Probleme einzuschlafen. Und irgendwann hat der Wecker bei meinem Sohn geklingelt, der eine halbe Stunde später gestellt war, als meiner hätte gestellt sein sollen. Und da war auf jeden Fall genug Adrenalin auch für den Rest des Tages da.
Mega. Also das ist ja absoluter Best Case dann.
Ja.
Den du beschreibst, abgesehen von der halben Stunde später, aber gut, einige brauchen das. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, wer es war, aber die Person im Community-Chat meinte auch, war im Endeffekt ganz dankbar, weil das einen gleich hat wach werden lassen. Ja, genau.
Genau, es war auch nicht mehr viel Zeit dann zum Nachdenken. Es war dann nochmal das Essen rein irgendwie, was geht und sofort ab zum Shuttlebus, den man ja in Frankfurt dann nimmt. Mhm. Genau, und dann, ich war halt eigentlich die ganze Zeit vorm Rennen und auch im Rennen bis zum Laufen dann an der Stelle irgendwie ziemlich tiefenentspannt.
Cool. Das lässt einen das Rennen, glaube ich, entschuldige, erzähl du?
Nee, das hat einfach wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich einfach ein total positives Erlebnis hatte. Und auch wenn der Marathon dann irgendwann wehgetan hat und ich hatte erst auch Probleme mit dem Magen zu Beginn der Laufstrecke und Blasen an den Füßen, also das, was halt üblicherweise passiert. Und trotzdem ist es mir an dem Tag wie noch nie bei irgendeinem Wettkampf vorher gelungen, die Stimmung wahrzunehmen, mit den Zuschauern zusammen irgendwie zu feiern und ein bisschen was zurückzugeben. Und ich habe versucht, für jeden ein Lächeln zurückzugeben und mit anzufeuern, schon auf der Radstrecke und auf der Laufstrecke auch. Und deswegen war es einfach ein total cooler Tag.
Mega. Und das freut mich total für dich. Hammer. Wenn ich fragen darf, nach welcher Zeit bist du denn ins Ziel gekommen?
10 Stunden 45 waren es dann am Ende.
Ja. Wenn du überlegst, ey, was ist das, knapp so 50 Minuten über dem, was du 2013 abgerissen hast.
Genau.
Ist okay.
Das war für mich ja vollkommen klar, dass ich da, also ne, das war überhaupt keine Ambition, wieder an die Zeit von 2013 ranzukommen, mit der doch relativ knappen Vorbereitung, spezifischen Vorbereitung. Und das war vollkommen in Ordnung.
Bestätigt all das, was du vom Rennen gerade beschrieben hast, finde ich.
Ja.
Total schön. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn es schon ein Jahr her ist.
Danke.
So, dann hat deine Frau vorher schon gesagt, wenn du dir so viel neues Equipment jetzt zulegst, dann war Frankfurt wahrscheinlich nicht das letzte, beziehungsweise nicht die letzte Langdistanz oder der letzte ambitionierte Triathlon, den du anpeilst. Projekt Frankfurt war ja aber abgeschlossen für Familie Thelen. Richtig. Welches Projekt? Schon lachen muss, ich bin gespannt, was du erzählst. Wann ist dann die Tür für das nächste Projekt aufgegangen?
Ich weiß gar nicht, wie sich das dann so entwickelt hat, aber es kommt ja dann eins zum anderen. Und da, ne, nochmal, ich bin ja niemand, der irgendwie jetzt auf Profi-Niveau da unterwegs ist und 10,45 ist, das ist eine gute Zahl, ich bin da total glücklich und zufrieden, aber da gibt es ja ganz andere Kanonen da draußen, die was ganz anderes machen und gleichzeitig ist es für mich dann doch eine Sache, dass ich denke, sowas, was mich immer in meinem Leben begleitet, naja, aber da geht doch noch mehr.
Ja, ja, na klar.
Also irgendwo muss doch da doch noch eine Entwicklung, und das gar nicht in einer verbissenen Art und Weise, aber einfach, weil es mir dann auf dem Niveau, auf dem ich unterwegs bin, doch immer darum geht, das Bestmögliche aus der Situation rauszuholen. Und dann hat das so ein bisschen gegärt und vor sich hin. Und dann ist die Entscheidung irgendwann 2 Monate später dann gefallen. Wir waren in den letzten Jahren 2-mal schon in Kopenhagen im Urlaub, einmal mit den Kindern, einmal war ich mit meiner Frau alleine da und ich mag die Stadt wahnsinnig gern und irgendwie hat es mich dann gepackt, auch die Idee, boah, wenn ich jetzt doch nochmal einen machen würde, dann wäre das schon eine ganz coole Location. Genau, du hast das Bild von Kopenhagen hinter dir. Und dann kam irgendwann der Entschluss, dann auch mit der Familie wieder zusammen, naja, Kopenhagen nächstes Jahr, 2026, wäre schon ein cooles Ziel. Und auch da war für mich irgendwie wieder klar, wenn eine Langdistanz, dann muss es diesmal Kopenhagen sein. Genauso wie es beim ersten Mal mit Rot klar war, was mir beim zweiten Mal auch mit Frankfurt dann total klar, weil ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt nicht noch ein zweites Mal nach Rot, sondern es gibt auch andere Wettkämpfe, die ich total cool finde. Ich habe Frankfurt vorher schon als Zuschauer erlebt gehabt, deswegen war es für mich fürs zweite Mal klar, das muss Frankfurt sein. Und aus der kurz gewonnenen Liebe zu Kopenhagen und aus dem, was ich so aus der Ferne vom Wettkampf wahrgenommen war, für mich dann auch klar, dann muss es 2026, wenn, dann Kopenhagen sein. Und dadurch, dass Kopenhagen ja Mitte August stattfindet, die Anmeldung dann auch erst danach öffnet, war das dann auch ein gutes Zeitfenster zwischen Frankfurt und Kopenhagen, um das so ein bisschen gären zu lassen, nachzudenken und dann den Entschluss zu fassen.
Ist also durch den Familienrat gegangen und Ironman Kopenhagen 2026 sollte es dann sein.
Voll sollte gut. Es dann sein, genau.
Okay.
So war der Plan.
Wie verlief es denn dann wirklich?
Sehr lange sehr gut, bis es dann von einem Tag auf den anderen so gar nicht mehr gut lief. Also ich bin dann wieder voll in die Vorbereitung eingestiegen, bin dann auch, weil ich ja kurz vor Frankfurt gewechselt hatte, bei den Qualifier-Plänen geblieben. Weil ich mir auch so von meiner Belastungsfähigkeit, vom Zeitfenster bedingt, weil ich wieder gesagt habe, ich kenne die Finisher-Pläne, ich weiß auch so ein bisschen um den Unterschied der Pläne, wie ich im Zweifel den Qualifier-Plan graduell für mich reduziere, sodass es passt, bin dabei geblieben und hatte dann auch einen super guten Winter erstmal, habe so meine ganzen Werte und all das hat sich dann halt doch auch über das längere, kontinuierliche Training dann wieder noch weiterentwickelt. Ich bin im Schwimmen schneller geworden, konnte auf dem Rad andere Werte treten, bin im Laufen schneller geworden, sodass dann auch bei mir so ein bisschen die Ambition dann kam, so unter 10 Stunden wäre für Kopenhagen ein gutes Ziel, ein ambitioniertes Ziel, traue ich mir durchaus zu. Und das lief dann bis Mitte Februar sehr, sehr gut und dann mit einem Moment, von einem Moment auf den nächsten dann leider so gar nicht mehr.
Was ist denn passiert?
Ich bin im Krankenhaus gelandet, weil ich von einem Tag auf den anderen Herzrhythmusstörungen hatte. Anfallsartiges Vorhofflimmern. Bin damit dann im Krankenhaus gelandet und dann war erstmal ganz viel Untersuchung angesagt und mit dem Moment dann auch erstmal die ganz harte Stopp- und Reset-Taste gedrückt oder Stopp-Taste auf jeden Fall erstmal gedrückt, weil damit die Sachen dann erstmal ganz, ganz weit in den Hintergrund gerückt sind. Also es ist alles kein Drama, gerade dieses Vorhofflimmern, was ich da dann hatte, das betrifft sehr viele Menschen, normalerweise eher in fortgeschrittenem Alter. Man weiß aber auch, dass gerade Ausdauersportathleten da häufiger von betroffen sind als der Rest der Bevölkerung, also der Nicht-Ausdauersport-Bevölkerung. Und gleichzeitig war es halt einfach kein cooler Umstand, kein cooles Erlebnis. Und hat dann einfach ganz viele Untersuchungen noch im Nachgang mit sich gebracht. Noch andere Sachen, die dabei auch so ein bisschen aufgetaucht sind. Das ist ein Thema, was ich dazu auch noch habe, das ich schon sehr lange weiß, was aber sehr lange gut ignorierbar war, ist, dass ich einen sehr hohen Blutdruck unter Belastung habe, gar nicht so in Ruhe, aber unter Belastung, was das Herz dann nochmal zusätzlich fordert, eben wenn man sehr stark trainiert und vor allem, wenn man sehr intensive Intervalle und so fährt. Genau, das heißt, es gab dann erstmal viele Untersuchungen, einige Erkenntnisse und damit verbunden dann aber auch erstmal für mich relativ schnell die Entscheidung, dieses Jahr keine Wettkämpfe machen zu wollen vor allem. Können, weiß ich gar nicht. Aber vor allem auch dieses Jahr nicht machen zu wollen, sondern erstmal für mich da Klarheit und Stabilität reinzubringen. Und dann, wir hatten es ja ganz am Anfang, wieder den Blick auf 2027 zu richten.
Wie merkt man denn, ob man Vorhofflimmern hat? Also wie hat sich das bei dir gezeigt?
Ist eine total witzige Frage auf der einen Seite, weil mir auch im Krankenhaus die Frage gestellt worden ist und auch von den Sanitätern. Also ich musste tatsächlich einen Krankenwagen rufen und auch im Krankenhaus haben die mir die Frage gestellt, ja, wie haben Sie das denn gemerkt? Und ich nur gedacht habe, Alter, wie hätte ich das denn nicht merken sollen?
Okay.
Ist dann vielleicht Freude und Leid dessen, dass man, glaube ich, als Sportler auch so ein bisschen körpersensibler ist und ich dadurch auch sonst halt viel in meinem Körper wahrnehme und das, was ja dann passiert ist, es war am Abend und ich war in Ruhe, das heißt, ich habe dann eigentlich einen Puls so zwischen 50 und 60 gehabt und der geht dann halt von jetzt auf gleich auf 130 bis 140 und das Herz hat einfach kein, oder der Herzschlag hat einfach keinen erkennbaren Rhythmus mehr.
Krass.
Sondern es geht halt hoch und runter und links und rechts und das war für mich dann keine Frage, ob und wie ich das merke, sondern ich habe es halt sofort wahrgenommen. Und wenn man es nicht kennt und so wahrnimmt, ist das halt auch erstmal eine etwas beängstigende Situation dann für mich in dem Moment gewesen. Auch ne, wenn mir jeder danach gesagt hat, ne, es ist nicht lebensbedrohlich.
Weiß man ja aber in dem Moment nicht.
Weißt du in dem Moment nicht, wenn du es das erste Mal erlebst. Genau. Das heißt, ich habe es sofort gemerkt, dadurch, dass halt mein Puls hochging, dass der Herzschlag einfach keinen Rhythmus mehr hatte und sich dann für mich nur die Frage gestellt habe, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und dann war irgendwann 112 die einzig für mich logische Lösung.
Ja, verstehe ich. Okay, das heißt, dir konnte glücklicherweise schnell geholfen werden. Du hast dich den Tests unterzogen und ich kann mir auch vorstellen, das geht wirklich zügig, dass man diese Erkenntnis trifft, okay, es gibt einfach gerade Wichtigeres. Ich finde ja auch, unser Sport ist so einer der größten Luxusgüter, die man im Leben so genießen darf. Und es darf aber aus meiner Sicht eben auch genau das bleiben, Luxus, der mit ins Leben kommt, wenn es passt und wenn Gesundheit, Familie etc. es einfach erlauben. Kann mir gleichzeitig vorstellen, dass es ziemlich niederschmetternd ist, wenn man so eine Erkenntnis trifft, wenn man eine tolle Vorbereitung hatte, dann für diese Entscheidung gebrannt hat, weil man festgestellt hat, weil du festgestellt hast, so Kopenhagen ist eine tolle Stadt und dort einen Ironman zu machen, die ganze Familie mit hinzutreffen, das ist eine wahnsinnig emotionale Sache. Jeder, der in unserem Sport ist, kennt das, egal ob man Kopenhagen kennt oder nicht. Ja. Und dann ziehst du diesen bitteren Entschluss, okay, also dieses Jahr nicht.
Ja, genau. Das ist für viele, die den Sport machen, glaube ich, nachvollziehbar, denn es ist ja mehr als ich gehe jetzt irgendwie eine Runde laufen, ich gehe Fahrrad fahren, sondern es hat für viele ja auch irgendwie so einen identitätsstiftenden Charakter. Ne? Wer bin ich überhaupt? Wie nehme ich mich selber wahr? Und das ist was dann erstmal hart hinterfragt ist und dann stellt sich die Frage halt wieder neu, wer bin ich denn jetzt ohne den Sport und wer bin ich ohne all das? Also ne, klingt jetzt auch wieder total dramatisch. Ich bin ja auch davor bin ich ja einige Jahre sehr gut ohne das ausgekommen, aber wenn sich diese Frage halt aus so einem Ereignis von jetzt auf gleich stellt, ist das halt nochmal eine andere Situation, weil sie einfach nicht selbst gewählt ist in dem Moment. Genau, und deswegen war das für mich da in dem Moment sehr klar und hat einfach ganz viel Neusortieren dann einfach mit sich gebracht. Und gerade bei dieser Art der Erkrankung, in Anführungsstrichen, ist es halt auch so, das hat man mir sehr schnell gesagt, das ist halt nichts, das hast du nur einmal im Leben. Das wird wiederkommen. Wir können dir nur nicht sagen, ob das in 2 Wochen, 2 Monaten, 2 Jahren oder 20 Jahren der Fall ist.
Mhm.
Und auch da stellt sich ja die Frage, okay, was muss ich denn jetzt tun, um das bestmöglich zu verhindern, dass es wiederkommt? Also was kann ich überhaupt dafür tun? Stellt dann auch einfach so ein bisschen die Frage, wie trainiere ich künftig, was kann ich mir zumuten, was sollte ich halt lieber sein lassen? Und da gibt es halt schon Dinge, auf die man dann Acht geben muss. Und all das muss ich halt irgendwie erstmal setzen und neu sortieren. Gleichzeitig die Frage, wie will ich denn selber damit weitermachen, wie wichtig ist mir das? Genau, geht einfach viel dann im Kopf vor, was dann neu sortiert werden muss.
Verstehe ich. Wie nahm das dann seinen Lauf? Also wie hast du für dich ordnen können? Und was haben sie vor allem, was haben die Ärzte gesagt, was du aktiv tun kannst? Wahrscheinlich hinsichtlich des gesamten Lebensstils. So aus meiner Familie kenne ich das auch, dass Anpassungen gemacht werden dürfen, um die Gesundheit einfach zu unterstützen. Wie bist du vorgegangen?
Genau, es ist einerseits so die grundlegenden Sachen tatsächlich. Mal als Sportler ist man da ja sowieso dann schon eher auf der guten Seite, weil du viel per se erstmal schon mal richtig machst. Und das, was auch dann relativ schnell klar war, ist, kein Sport ist auch keine Lösung oder die allerschlechteste Lösung, weil dir jeder dann auch sagt, ja, es besteht ein gewisses Risiko. Wenn du aber jetzt überhaupt keinen Sport mehr machst, ist das Risiko für Folgeerkrankungen, Folgeschäden viel, viel größer als mit dem Umstand, dass du weiter Sport machst, auch ambitioniert Sport machst. Es sind dann eher Feinheiten, auch trainingstechnisch, dass zum Beispiel IE-Intervalle, also Intermittent Exercises, hochintensive Intervalle halt vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl sind, weil die einfach das System noch deutlich oder in einer anderen Art und Weise stressen, als es jetzt längere Intervalle im Schwellenbereich zum Beispiel halt machen. Das sind auch nach wie vor Sachen, die ich für mich so ein bisschen sortieren muss und auch nach vorne schauen muss, wie ich das dann auch mache in der Anpassung des Trainingsplans. Genau, das ist so das Feedback, was ich bekomme. Aber ja, gerne weiter Sport machen. Noch intensiver im Zweifel auf den Körper hören, ob da irgendetwas ist. Denn das ist was, bevor dieses Ereignis bei mir war, hatte ich am Tag vorher eine sehr intensive Radeinheit und habe währenddessen auch schon gemerkt, das geht gerade ganz schön an die Substanz. Und ich habe auch danach einen Austausch mit verschiedenen Leuten gehabt, die davon betroffen waren, die in einer ähnlichen Art und Weise betroffen haben. Und es berichten viele dann sehr ähnlich, dass man so ein Körpergefühl hat und es dann aber doch ignoriert, weil man es nicht einordnen kann. Also sowas dann halt in Zukunft einfach auch noch ernster zu nehmen, das Körpergefühl, auf die Art des Trainings zu achten und halt genau auf diese umgebenden Faktoren wie Ernährung, gerade bei so einem intensiven Training, nicht nur Rehydrierung, sondern Elektrolythaushalt im Körper, dass das alles wiederhergestellt wird, weil auch sowas hat einen Einfluss auf solche Ereignisse.
Mhm.
Und grundsätzlich aber weiter Sport machen.
Das ist doch die beste Erkenntnis, wollte ich gerade sagen. Genau. Das ist immer gut, wenn die Ärzte das sagen. Nee, machen Sie auf jeden Fall weiter. Gut.
Und im Inneren ist es ja einfach auch, ne, sowas, es verschwimmt ja irgendwann auch so ein bisschen. Ne? Also es muss sich so ein bisschen ausphasen, einfach das Gefühl, was man hat.
Mhm.
Und es wird irgendwann dann auch weniger schlimm. Ganz wichtig für mich im Nachhinein war für mich jetzt dieses Jahr, dass ich dennoch dann auch wieder in ein Trainingslager gefahren bin. Das war schon vorher geplant.
Mhm.
Mit einem Vereinskollegen zusammen, mit dem ich auch in Kopenhagen starten wollte, der auch da starten wird und den wir jetzt dann ganz intensiv anfeuern werden. Also ich werde trotzdem in Kopenhagen sein.
Mega.
Als Zuschauer und unterstützen. Und das war dann natürlich auch ein sehr unglücklicher Umstand im ersten Moment dann auch, was dieses Trainingslager angeht, sagen zu müssen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt fahren kann. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Und dann hat er sich schon auf der Suche nach anderen Personen gemacht, machen sollen, die für mich einspringen. Und dann war aber irgendwann auch klar, ich kann mitfahren und muss da halt irgendwie gucken, wie das so ist, wie das läuft, von Tag zu Tag halt gucken, was sich für mich gut anfühlt, was ich vertrage. Und auch das war für mich dann wäre so ein kleiner Gamechanger, ähnlich wie 2025, wo ich eben gesagt habe, da wusste ich dann auch körperlich, dass ich mir Frankfurt zutraue. Und so war es jetzt 2026 auch mit dem Trainingslager, wurde es eigentlich von Tag zu Tag besser. Ich hatte wieder ein positiveres Körpergefühl, habe wieder mehr Vertrauen in meinen Körper gewonnen, habe mich immer wieder stärker belasten können und hatte einfach auch wieder viel, viel mehr Spaß von Einheit zu Einheit, da irgendwie über die Insel zu bügeln. Und das hat das Ganze, ne, das führt dann so über den Lauf der Zeit dann wieder, dass es sich alles wieder einfach auch normalisiert, dass man merkt, okay, das kommt nicht sofort zurück. Mhm. Es gibt viele, viele Dinge, die funktionieren, ohne dass sowas direkt zurückkommt und ohne dass ich mir sofort irgendwie ultimativ schade. Und das hat dann jetzt auch dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, dann 2026, das war nach wie vor die richtige Entscheidung, keine Wettkämpfe dieses Jahr zu machen, aber 2027 darf gerne wieder irgendwas Cooles als Ziel da sein. Und das muss nicht wieder eine Langdistanz sein. Und ich weiß nicht, ob es das jemals wieder wird. Mal gucken. Aber irgendetwas, wo ich ganz große Lust drauf habe, das zu machen.
Cool. Ich denke mir gerade, dass es auf eine gewisse Weise wahrscheinlich sehr, sehr befreiend war, Kopenhagen für dieses Jahr abzusagen unter den Umständen, um dann auch den Raum zu haben auf allen möglichen Ebenen, diesen Mut in den Körper und dieses Vertrauen in den Körper wieder zu bekommen, oder?
Es hat erstmal total Stress rausgenommen.
Ja.
Weil sonst hechelt man ja ab irgendeinem Zeitpunkt ja dann doch irgendetwas hinterher. Die Frage, die sich für mich, also die Frage, dass ich Kopenhagen dieses Jahr nicht machen möchte, die war für mich sehr, sehr, sehr schnell beantwortet. Das Einzige, was ich dann überlegt hatte, war, schiebe ich es auf 2027?
Das wäre meine Frage gewesen,
oder sage ich es komplett ab? Und für mich war aber schon viel früher klar, dass ich 2027 keine Langdistanz machen möchte, weil der Aufwand im Vergleich zu einer Mitteldistanz doch mehr als das Doppelte ist. So fühlt es sich für mich immer an. Mhm. Und für mich einfach sehr klar war, dass ich aus familiären Gründen, aus beruflichen Gründen 2027 keine Langdistanz machen möchte. So, und über die Entscheidung hat es mich dann doch ein bisschen gejuckt, zu sagen, oh, will ich es nicht dann doch verschieben, mache ich es dann nicht doch 27, und bin dann aber für mich dabei geblieben, zu sagen, nee, 27 keine Langdistanz. Dadurch, dass Kopenhagen auch immer Mitte August ist, ist es familiär auch nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt Mallorca 70-3 für nächstes Jahr, was Anfang Mai ist. Denn je später es im Jahr ist, desto mehr vom Jahr geht auch irgendwie dafür, ja, drauf, in Anführungsstrichen, desto mehr muss die Familie auch im Laufe des Jahres noch zurückstehen. Und deswegen war dann für mich irgendwann die Entscheidung auch klar, nee, ich möchte es nicht verlegen. Ich weiß auch nicht, ob es für mich den gleichen Charme dann hätte. Also für dieses Jahr hat es mich einfach total gezogen. Und wenn ich jetzt dieses Jahr als Zuschauer da bin, da unterstütze, weiß ich nicht, ob es für mich nächstes Jahr dann noch das Gleiche hat und hätte, dann quasi wieder da zu sein. Ich bin, glaube ich, immer gerne in Kopenhagen, das nicht, aber der Wettkampfcharakter und das, wie ich auf den Wettkampf und auf das Event gucke, war so mein Gefühl, wäre dann ein anderes, als es dieses Jahr ist. Und deswegen war dann für mich irgendwann die Entscheidung klar, nee, nicht verlegen, absagen, ganz konsequent, und für nächstes Jahr gucken, was es stattdessen sein kann.
Also ich war erst einmal bei dem Rennen in Kopenhagen dabei und fand es großartig als Zuschauer.
Also ich bin sehr gespannt.
Ganz toll. Ich wünsche wahnsinnig viel Spaß. Die Leute sind unfassbar gut drauf. Von frühmorgens am Schwimmstart und Schwimmausstieg bis hin zum Zieleinlauf. Also das macht richtig Bock.
Ich freue mich auch riesig drauf. Und ich bin mir auch 100% sicher, ich werde da auch kein weinendes Auge haben, wenn ich dann da am Rand stehe und nicht starten kann, in Anführungsstrichen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich freue mich total drauf, wieder in der Stadt zu sein. Ich freue mich auch total drauf, den Wettkampf da zu erleben, als Zuschauer dann mitzunehmen. Und gleichzeitig für mich die Klarheit, das muss ich dann auch nicht verschieben. Vielleicht denke ich dann Mitte diesen Jahres anders drüber, wenn ich es als Zuschauer erlebt habe. Vielleicht kommt dann das Feuer dafür wieder zurück. Und vielleicht ist es dann für 2028 oder 2029 oder für irgendwann danach dann nochmal wieder eine Option. Das ist ja das Schöne an dem Sport, dass man ja da doch lange beibleiben kann und lange Spaß dran haben kann.
Ja, das ist echt gut, ne? Das habe ich so oft schon gesagt, dass wir dank des Ausdauersports die Möglichkeit haben, das ins hohe Alter zu machen, wenn wir eben weiterhin so gut auf uns achten. Das finde ich großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es mit nicht viel Sportarten?
Absolut, ja.
Das ist echt, echt cool. machen wir einen Sprung. Und jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sprechen Anfang Juli. Ihr seid im August beim Ironman Kopenhagen. Du hast gerade noch nichts weiter Konkretes gesagt, aber hast du schon irgendwas im Kopf oder im Herzen, wo es nächstes Jahr denn hingehen kann, triathlonmäßig?
Ja, zum Ironman 73 Mallorca.
Ah ja, richtig. Okay, das ist dann das Ding genau. Nächstes Jahr. Ja, genau.
Genau, stimmt, das wird lange her. Vermutlich. Ich habe es für mich auch jetzt festgestellt. Also früher war ich auch auf, 10 Wettkämpfen im Jahr, habe jede Menge Volksdistanzen, krass, olympische Distanzen gemacht. Und das hatte alles so seine Zeit und seinen Platz. Und es gibt auch ja ganz viele tolle kleine Veranstaltungen. Auch gerade hier im Münsterland gibt es ganz viele wunderschöne, tolle Veranstaltungen, die ich liebe. Und gleichzeitig ist es bei mir halt doch mittlerweile so, dass ich nicht mehr auf so vielen Wettkämpfen starten muss, sondern es ist für mich eher das hat ein, zwei für mich große Sachen rauszusuchen, die dann auch irgendwie einen gewissen Eventcharakter haben und auf den anderen Veranstaltungen eher als Support unterwegs zu sein. Und für mich haben Wettkämpfe einfach nicht mehr den Stellenwert, den sie früher mal hatten. Und für mich ist es viel mehr, ich habe einfach ganz großen Spaß am Sport an sich. Ich habe riesigen Spaß an der Bewegung, Radfahren zu gehen, schwimmen zu gehen. Laufen könnte ich auch mal wieder. Und das ist einfach das, was es für mich ausmacht. Also draußen irgendwie unterwegs zu sein, im besten Fall über einen Verein halt mit anderen Menschen zusammen den Sport zu machen. Das ist was es für mich mittlerweile ausmacht. Und deswegen denke ich nach wie vor auch, dass es total smart ist, nächstes Jahr Mallorca als Schwerpunkt zu haben, weil es so früh im Jahr ist. Dann muss ich zwar gucken, wie ich das im Frühjahr gut hinkriege, und ich dann aber auch weiß, danach bin ich deutlich entspannter auch meiner Familie gegenüber, weil das ist ja auch was ich eingangs gesagt habe, All-in ist dann auch nicht immer hilfreich, denn da tue ich mich schon manchmal dann auch schwer, das gut auszutarieren, weil ich dann auch denke, wenn ich schon einen Wettkampf mache, dann möchte ich den natürlich auch so gut wie möglich machen, und dann habe ich da natürlich auch gerne viel Zeit, die ich mir dann dafür die Vorbereitung nehme. Und indem ich sage, Anfang Mai Mallorca und vielleicht starte ich nächstes Jahr noch beim Neuseenman, da war ich dieses Jahr gemeldet, da habe ich den Startplatz für nächstes Jahr übertragen können. Das ist aber auch Ende Mai dann schon, und dann liegen noch einige lange Wochenenden davor und die Sommerferien sind komplett ungeblockt. Das ist das, was es für mich dann auch wieder vom Gedanken sehr entspannend macht, weil dadurch einfach viel Familienzeit für den Rest des Frühjahrs, für den Sommer, ohne schlechtes Gewissen irgendetwas anderem gegenüber dann uneingeschränkt zur Verfügung stehen kann.
Witzig, dass du das sagst. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, inwiefern ich dich frage, welchen Raum dann Verzicht oder eben schlechtes Gewissen so einnimmt in so einer Vorbereitungsphase. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht weiter reden. Also wer die Erfahrung, also oder du möchtest gerne, dann feuerfrei.
Ist kurz beantwortet, also schlechtes Gewissen voll, weil ich auf der anderen Seite mir halt viel Raum dann auch nehmen darf, und gleichzeitig tut mir das halt wahnsinnig gut, gleichzeitig ist dann auch ein schlechtes Gewissen da. Das ist immer ein Zwiespalt, ganz egal, wie frei einem der Rücken gehalten wird und wie sehr man es dann auch in Anspruch nimmt und nehmen darf. Aber für mich ist es trotzdem keine Selbstverständlichkeit, und auch wenn ich mir viel Zeit dafür nehmen darf, ist auch immer ein Stück schlechtes Gewissen dann dabei. Und gerade deswegen ist es für mich ein total charmanter Gedanke, dann im Blick aufs nächste Jahr dann ruhigen Gewissens dann auch weniger zu machen. Und es ist ja auch jetzt, ich mache dieses Jahr zwar keinen Wettkampf, aber es ist ja nicht so, als wenn ich mir nicht jetzt auch Zeit für den Sport rausnehmen würde.
Ja.
Und am Wochenende nicht auch Radfahren gehen würde, einfach weil es mir große Freude bereitet. Also der Struggle ist ja trotzdem auch. Und vielleicht, indem ich so darüber rede, vielleicht mache ich mir dann auch viel zu viel vor, gerade fürs nächste Jahr, indem ich sage, ja, dann ist das ja im Mai irgendwie alles gegessen. Nee, ist es nicht, weil ich ja trotzdem einfach weiter Sport machen mag.
Das kann ich total gut verstehen. Ja, zwei Gedanken dazu. Einerseits so, den zweiten Gedanken. Ach so, identitätsstiftend hast du ja schon gesagt. Mhm. Das ist zum Beispiel auch eine Feststellung, die ich jetzt gemacht habe in der Zeit, in der ich mich körperlich so gefühlt habe, dass ich wieder Sport machen kann und auch wieder Bock habe, Triathlon zu machen. Und das aber zwischendurch halt nicht ging wegen Kita-Keim oder was weiß ich. Das Thema will ich gar nicht weiter aufmachen. Da habe ich mich einerseits damit auseinandergesetzt, dass ich ja nicht nur Triathletin bin oder eben auch ein Mitglied vom Team von Power & Pace und Triathlon eigentlich gar nicht so einen großen Anteil meiner Identität einnehmen braucht, weil es ja noch so viele andere Sachen im Leben gibt, die uns beschäftigen und die uns irgendwie geprägt haben und bis heute prägen. Und auf der anderen Seite war ich einfach so froh, als dann Triathlon oder zumindest zum aktuellen Zeitpunkt das Laufen wieder Einzug in den Alltag finden kann, weil ich merke, das bin ich. Da ist gerade ein Teil von mir wieder zurückgekommen und das ist ganz wichtig, dass dieser Teil auch wieder da ist. Deswegen fand ich das voll interessant. Ich habe nämlich bisher mit niemandem da weiter so drüber gesprochen, dass du eingangs schon gesagt hast, dass es für dich so wahnsinnig identitätsstiftend ist.
Total. Und ich habe die ähnliche Erfahrung gemacht. Ich hatte ja gesagt, also nach Rot 2013 ist das alles bei mir so ein bisschen ausgefasst und warum ist es auch immer wieder hochgekommen? Also auch wenn es dazwischen nicht wieder so hochgekommen ist wie jetzt zu Frankfurt 2025, aber das waren für mich auch immer wieder Situationen, wo ich irgendwann in meinem Leben festgestellt habe, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt gerade, auch wenn ich es bewusst irgendwie habe sein lassen. Und immer wieder, wenn ich dann doch wieder angefangen habe, ich gemerkt habe, wie gut mir das tut, aus unterschiedlichen Gründen, nicht nur aus dem körperlichen Grund. Und ich habe irgendetwas, was ich zum Ausgleich brauche zur Arbeit zum Beispiel, vielleicht auch manchmal, wenn man offen und ehrlich ist, Ausgleich zum Familienleben, was ja auch nicht nur schön ist, sondern oft auch stressig ist. Aber auch was wie gucke ich selber auf mich, wer will ich sein? Und da ist es nach wie vor für mich sportlich zu sein, sich irgendwie Ziele zu setzen, ambitioniert zu sein, ist einfach was cool ist und was einfach, glaube ich, sonst auch zu mir passt. Also da kann ich einfach das, was ich sonst im Inneren bin, einfach gut dran ausleben. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, neugierig zu sein, neue Sachen lernen zu wollen, sich irgendwo reinfuchsen zu können, Sachen weiterzuentwickeln, sich verbessern zu können. Das sind ja Dinge, die ich auch sonst in meinem Leben gerne tue und wo das einfach eine wunderbare Plattform dafür ist. Und das fühlt sich dann einfach sehr stimmig und sehr gut an. Und wenn da weniger von da ist, dann fehlt halt was, weil ja, ich kann mir auch andere Rabbit Holes suchen und die habe ich mir in der Zwischenzeit gesucht. Und gleichzeitig ist es was, was dann immer wieder gerne wiederkommen darf.
Ja, das kann ich alles so gut verstehen. Das Zweite, was mir im Kopf rumschwirrte, war gerade, weil du gesagt hast, ja, schlechtes Gewissen schon, weil du hast ja dann ganz viel Zeit für dich, die du eben in Absprache mit der Familie auch einfordern darfst. Meine Erkenntnis, und ich bin gespannt, wie du das so wahrnimmst, ist, jeder braucht, vor allen Dingen, wenn er Familie hat, mit Berufsleben, Partnerschaft etc., auch mal so Zeit komplett für sich, wo man ganz alleine ist. Und meine Erkenntnis ist, dass ich diese Zeit aber auch brauche außerhalb des Sports oder irgendwas, was zu Hause dann zu tun ist, was in der Freizeit erledigt werden kann, weil ich sonst, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr spirituell, aber den Anschluss zu mir komplett verliere und merke, dass sich Unzufriedenheit auftut, weil ich die Zeit beispielsweise, die mir eingeräumt wird, dann fürs Training nehme. Aber das ist dann ganz oft nicht das, was das Bedürfnis in mir befriedigt.
Kann ich 100% nachvollziehen. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, dass es in Teilen auch eine Typfrage ist. Ich glaube nicht, dass es bei jedem gleich stark ausgeprägt ist. Ich würde mich selber immer als eher introvertierten Menschen bezeichnen und würde das auch ein bisschen da verorten, gerade was das Thema innere Ruhe angeht, da runterzukommen von allem, was es sonst so gibt. Dafür finde ich es für mich ganz wichtig und kann es aber auch 100% unterschreiben und bin da selber aber auch ein bisschen hin und her gerissen, weil das brauchst du dann niemandem mehr zu erklären. Also auch der Familie teilweise, wenn du sagst, boah, ich brauche mal Zeit für mich und dann, ja, aber du machst doch 10 Stunden Sport in der Woche.
Ja, aber das ist nicht
du
das
dann
Gleiche.
Sagst, ja, aber das ist nicht das Gleiche. Ich brauche noch was zusätzlich.
Ja, oder halt gar nichts, aber davon ganz viel nur für mich.
Ganz, ganz schwer und ganz heikel und vollkommen nachvollziehbar. Und ich kann es aber auch nachvollziehen, weil es einfach einen anderen Charakter hat. Also kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, das finde ich spannend zu hören, weil ich habe darüber noch nicht so weiter, auch darüber noch nicht so weiter mit irgendjemandem so konkret gesprochen. Deswegen, ja, ich bin deiner Meinung. Wahrscheinlich ist es voll die Typfrage.
Also, als ich kenne auch Menschen, bei denen habe ich wenigstens den Eindruck, wo die Bedürfnisse wenigstens anders verschoben sind. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber Menschen, denen andere Dinge wichtiger sind als das Thema und denen das Thema etwas weniger wichtig ist oder für sie, für ihre eigene Energie, für ihre eigenen Ressourcen, die sich aus anderen Dingen dann mehr speisen, Deswegen mag es verschoben sein, aber ich würde mir jetzt auch mal einreden, jeder kann es so ein bisschen nachvollziehen wenigstens.
Das denke ich auch. Und wenn es halt nicht der Sport ist, ne, sondern irgendein anderes Hobby, was man dann wieder mehr in seinen Alltag einladen kann, aber das allein vielleicht nicht reicht, um immer mal wieder so zu sich zurückzukommen. Voll schön. Danke, dass du darüber mal so offen und ehrlich sprechen können. Das weiß ich wahnsinnig
zu schätzen. Wir müssen es irgendwo nochmal vertiefen. Wir haben gar nicht drüber geredet. Genau, ich habe die Community noch nirgendwo persönlich kennengelernt, leider.
Oh, krass. Okay.
Das hat sich noch nicht ergeben, sondern tatsächlich bis jetzt immer nur im virtuellen Kontext. Aber irgendwo wird sich sicher in Zukunft die Gelegenheit ergeben.
Also pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Du bist doch in Rot. Richtig?
Yes.
Ich sehe zu, dass diese Podcast-Aufnahme rechtzeitig vor Rot veröffentlicht wird und nutze die Plattform jetzt an erster Stelle einmal kurz für Werbung in eigener Sache. Liebe Leute, am 3. Juli um 17 Uhr trefft ihr Frank Wechsel, unseren Publisher und Gründer von Power & Pace, und Caroline Rauscher, Ernährungsexpertin von NFT Sports, zu einem ziemlich coolen Gespräch. 36 Stunden bis zum Renntag. Was kann ich jetzt noch tun? Vor allen Dingen in Bezug auf eure Ernährung. Seid da. Und du auch, Dennis.
Ich bin leider zu spät da, das ist immer mein Problem. Ich bin in Rot, aber ich schaff's nicht zu Freitag 17 Uhr, denn ich habe das große Vergnügen, ich nehme meinen Sohn mit. Das heißt, ich muss warten, bis seine Schule zu Ende ist.
Okay.
Der wird mit mir fahren, das heißt, wir sind irgendwann erst am Freitagabend da. Freue mich aber total, Leute dann am Samstag noch zu treffen. Wir werden uns den ganzen Tag irgendwo auf der Expo da rumtreiben und bin super, super gespannt und freudig, wem wir da begegnen.
Also ich glaube, du kannst definitiv Ausschau halten nach der Teamkleidung. Die neue Rutsche ist gerade die Woche eingetroffen, beziehungsweise trifft gerade bei dem einen oder der anderen gerade noch zu Hause ein. Gutes Perfekt. Wiedererkennungsmerkmal. Und ja, ich glaube, Messe ist immer eine gute Adresse.
Auf jeden Fall. Ja, absolut.
Richtig gut. Also, ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß in Rot. Und bevor wir aus dem Gespräch rausgehen, du kannst das Thema aussuchen. Du hast mir vorher schon verraten, dass du findest, Gesundheit hat einfach einen wahnsinnig zentralen Stellenwert in unserem Leben, egal ob man Triathlet ist oder nicht. Aber vor allem vor dem Hintergrund unseres Ausdauersports ist es sehr wichtig. Du hast auch über Identitätsstiftung gesprochen. Also, was ist so deine Message und vielleicht in Kombination damit deine größte Erkenntnis aus dem letzten Jahr, wollte ich sagen. Ja doch, vielleicht sogar aus dem letzten Jahr, Weg zu Frankfurt und jetzt deine Erkrankung, die du der Community gern mitgeben möchtest.
Ich muss ja mal vorsichtig sein, so mit den erhobenen Zeigefingern, aber das Gesundheitsthema ist tatsächlich einfach das, was bei mir nochmal mehr Stellenwert bekommen hat. Und ihr habt es ja auch schon in vielen anderen Formaten angesprochen. Ich weiß, dass es von vielen Perspektiven Thema. Es muss ja nicht genau in die gleiche Richtung gehen wie bei mir, aber einfach da zu schauen, dass man das alles ordentlich im Blick behält, irgendwie so da seine Vorsorgeuntersuchung macht, sportmedizinischen Checks macht. Denn es gibt ja noch Fälle, die einfach wesentlich dramatischer sind als das, was mich ereilt hat. Und ich glaube, dass da einfach viel von zu verhindern ist, wenn man da einen entsprechenden Blick drauf hat und sich davor nicht scheut, weil unter Umständen irgendwas rauskommt, was man nicht hören mag. Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was mich einfach nach wie vor jetzt gerade am meisten umtreibt und genau, wo man sich nicht vorscheuen sollte.
Okay, super. Vielen Dank. Also fühlt euch ermutigt, einfach regelmäßig eure Vorsorgeuntersuchung zu machen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, manchmal muss man selber zahlen, aber die Summen halten sich echt in Grenzen. Also wenn ihr drauf kommt und sagt, ich fühle mich ziemlich gut, ich lasse mir das vom Arzt gern bestätigen in Form von großem Blutbild und auch gesamten Gesundheitscheck, dann macht euren Termin. Schreibt uns gerne eine Direct Message oder übers Kontaktformular, dass ihr den Termin gemacht habt. Ich brauche keine Daten, ich brauche keinen Namen von irgendeinem Arzt, aber geht raus, sorgt für euch und sorgt euch um euch und bleibt vor allen Dingen gesund. Dennis, ich bin dir wahnsinnig dankbar für dieses schöne Gespräch. Wünsche dir, wie gesagt, viel Spaß in Rot und halt uns gerne auf dem Laufenden. Also wenn es, sage ich zu jedem Gesprächspartner hier, wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, ich glaube, das könnte ziemlich cool sein, das mit der Community zu teilen, dann freue ich mich über deine Nachricht, über das Thema und allerspätestens hören wir uns nach deinen Feiertagen auf Mallorca nächstes Jahr.
Kommt gerne vorbei.
Das heißt, Christi Himmelfahrt, welches Wochenende ist das? Wann ist der 73 Mallorca?
Der 73 ist am 8. Mai, das ist der Samstag danach, also Christi Himmelfahrt ist der 6. Mai, genau.
Alles klar. Also Leute, Kalender auf, 44. Geburtstag von Dennis am 6. Mai. 8. Mai ist dann 73 Alcudia Mallorca. Meldet euch alle an, macht eine heftige Finish-Line-Party und genießt das Beisammensein der Community. Ist ja wohl ganz klar.
Das klingt nach einem Plan.
Also wie gesagt, herzlichen Dank. Weiterhin dir gutes Gelingen, dass du weiterhin so gut auf deinen Körper hören kannst. Gesund bleibst, alle Checks soweit in Ordnung sind. Und dann auch eine richtig gute Zeit in Kopenhagen.
Ganz, ganz lieben Dank dir fürs Gespräch. Es hat große Freude gemacht.
Das freut mich. Auf fürs nächste Mal hoffentlich.
Absolut, ja.
Und euch da draußen auch allerliebsten Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich hoffe, es war für euch genauso erkenntnisreich und auch wohltuend für Seele und alles Mögliche, hier einfach dem Gespräch zu lauschen. Wenn ihr selber Bock habt, hier Gast zu sein, dann meldet euch bitte. Entweder über unsere Direct Messages bei Instagram, über unser Kontaktformular oder andere Wege, wie ihr Kontakt zu uns aufnehmen möchtet. Ich freue mich super, super, super doll, hier immer jemanden Neues kennenzulernen oder auch Wiederholungstäter hier zu begrüßen, hatten wir auch schon. Und jetzt wünsche ich euch einen richtig guten Tag, viel Spaß beim Training oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört. Und bis bald, macht's gut.
You're a champion.